Die Sendung wird aufgenommen. Ganz kurz ein paar Worte sagen. Ich möchte mich bei Albert Hemmer sehr herzlich bedanken. Er hat mich heute eingeladen zum wiederholten Male aus der katholischen Gemeinde in Königswinter am Schönen Rhein. Wir werden heute Abend sprechen über das Gute und das Böse aus der jüdischen Sicht. Jüdische Sicht, biblische Sicht, ersttestamentliche Sicht. Was sagt die Bibel dazu? Wir werden am Text arbeiten und vorwiegend am Buche Genesis. Und jede ist eingeladen, nach meinem Vortrag Fragen zu stellen und Kommentare einzustreuen. Sehr herzlich werde ich darauf eingehen und wir werden in einem intensiven Dialog stehen. Noch einmal ganz großen Dank an meinen Freund Albert Hemmer, der heute Abend mich bezahlt, mich eingeladen hat. Uns verbindet eine nun knapp zweijährige Freundschaft. Ich bin zurzeit in Israel. Ich doziere hier als Fachmann für Judaistik und Hebräistik in Haifa mit meiner Frau und bin sehr dankbar und erfüllt mit Deutschland, mit meinen treuen Freunden, die heute Abend dabei sind, mit Interessenten aus ganz Europa mitwirken zu dürfen. Shalom aus dem einzig heiligen Land auf der Welt. Wir werden nun anfangen. Ich lade Sie ein, bitte Ihre Bibel aufzuschlagen. Schlagen Sie eine Bibel auf, entweder online. Ich arbeite gerne mit Martin Buber, Franz Rosenzweig. Die können Sie per Internet aufrufen oder Sie nehmen eine gewöhnliche Bibel von Martin Buber, Franz Rosenzweig. Natürlich darf jede andere Bibel auch benutzt werden. Elberfelder, Einheit, Zürcher, jede Bibel ist genehm. Ich arbeite sehr gern, das wissen meine Schüler und Schülerinnen sowohl aus YouTube als auch aus unseren zahlreichen Arbeiten per Zoom. Ich arbeite deshalb sehr gern mit Martin Buber, Franz Rosenzweig, weil diese beiden großen Männer, große Juden im 20. Jahrhundert die Bibel perfekt übersetzen konnten. Das ist Übersetzung, eine Übertragung ins Deutsche, wie Sie sagten, der Heiligen Schrift. Hervorragende Gedanken, die getragen sind von sehr gutem Hebräisch, das hinter dem Deutsch steht, und einem sehr guten Deutsch, in das sie die Schrift übertragen haben. Ich schlage Folgendes vor. Wir nehmen Kapitel 3, und ich werde nun bitten, zwei Menschen den Text zu verlesen, damit ich nicht alles alleine regeln muss. Wer hat die Martin-Buber-Übersetzung vor sich liegen? Wer von euch, wer von Ihnen hat Martin Buber? Albert, hast du Martin Buber vor dir liegen?
Nein, im Moment nicht.
Ja, wer hat die Martin-Buber-Bibel vor sich liegen?
Entschuldigung, ich habe die Martin-Buber.
Genau, Tirza, dann machen wir es doch so. Tirza hat Martin-Buber. Hat jemand noch Martin-Buber? Sonst werde ich mit Tirza gemeinsam, Tirza Christine, den Text vorlesen. Hat jemand noch von euch, liebe Freunde und Freundinnen, die Martin-Buber-Übersetzung?
Ja, ich habe sie auch vorliegen.
Wunderbar, dann machst du so. Daniela, du stehst auf 1. Mose 3, dort werden wir das zentrale Thema von Tov, Vera, Gut und Böse besprechen. Statt dass ich alles vorlese, möchte ich eurer Stimme Gehör geben. Wir fangen gleich an. Daniela liest jeweils einen Satz vor, gefolgt von Tirza, dann wieder Daniela, Tirza, abwechselnd, bis wir das ganze wichtige Kapitel gehört haben. Daniela, wie gesagt, 1. Mose 3, du fängst an. Die Schlange war listiger als alles Lebendige des Feldes, das er Gott gemacht hat. Du liest einen Satz vor, dann unsere Tirza Christine und du wieder. Damit wir den Text alle einmal hören. Liebe Daniela.
Ja. Die Schlange war listiger als alles Lebendige des Feldes, das er Gott gemacht hatte. Sie sprach zum Weib, ob schon Gott sprach, esst nicht von allen Bäumen des Gartens.
Das Weib sprach zur Schlange. Von der Frucht der Bäume im Garten mögen wir essen.
Aber von der Frucht des Baums, der mitten im Garten ist, hat Gott gesprochen, esst nicht davon und rührt nicht daran, sonst müsst ihr sterben.
Die Schlange sprach zum Weib, sterben, sterben werdet ihr nicht.
Sondern Gott ist bekannt, dass am Tag, da ihr davon esset, eure Augen sich klären und ihr werdet wie Gott. Erkennend gut und böse.
Das Weib sah, dass der Baum gut war zum Essen und dass er eine Wollust den Augen war und anreizend der Baum zu begreifen. Sie nahm von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß.
Die Augen klärten sich ihnen beiden und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie flochten Feigenlaub und machten sich Schurze.
Sie hörten seinen Schall Gottes, der sich beim Tageswind im Garten erging. Es versteckte sich der Mensch und sein Weib vor seinem Gottesantlitz mitten unter den Bäumen des Gartens.
Er, Gott, rief den Menschen an und sprach zu ihm, wo bist du?
Er sprach, deinen Schall habe ich im Garten gehört und fürchtete mich, weil ich nackt bin.
Und ich versteckte mich. Er sprach, wer hat dir gemeldet, dass du nackt bist? Hast du vom Baum, von dem nicht zu essen, ich dir gebot, gegessen?
Der Mensch sprach, das Weib, das du mir beigegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß.
Er, Gott, sprach zum Weib, was hast du da getan? Das Weib sprach, die Schlange verlockte mich und ich aß.
Er, Gott, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sei verflucht vor allem Getier und vor allem Lebendigem des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du gehen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens.
Feindschaft stelle ich zwischen dich und das Weib, zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er stößt dich auf das Haupt, du stößest ihm in die Ferse.
Zum Weibe sprach er, mehren will ich deine Beschwernis, deine Schwangerschaft, in Beschwer sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann sei deine Begier, er aber waltet dir ob.
Zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deines Weibes gehört hast und von dem Baum gegessen hast, den ich dir verbot, sprechend, iss nicht davon, sei verflucht der Acker um deinetwillen. In Beschwer sollst du von ihm essen alle Tage deines Lebens.
Dorn und Stechstrauch lässt er dir schießen, so ist denn das Kraut des Feldes.
Im Schweiß deines Antlitzes magst du Brot essen, bis du zum Acker kehrst, denn aus ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du kehren.
Der Mensch rief den Namen seines Weibes, Chava, Leben, und sie denn sie wurde Mutter alles Lebendigen.
Er, Gott, machte Adam und seinem Weibe Röcke aus Fell und kleidete sie.
Er, Gott, sprach, da der Mensch ist geworden wie unser einer im Erkennen von Gut und Böse. Und nun könnte er gar seine Hand ausschicken und auch vom Baum des Lebens nehmen und essen und in Weltzeit leben.
So schickte er, Gott, ihn aus dem Garten von Eden, den Acker zu bedienen, daraus er genommen war.
Er vertrieb den Menschen und ließ vor dem Garten von Eden ostwärts die Cherubim wohnen, um das Lodern des kreisenden Schwerts den Weg zum Baum des Lebens zu hüten.
Genau, sehr schön. Richtig. Diese große Geschichte werden wir heute untersuchen. Sie ist eine zentrale Geschichte, danke Terza und danke Daniela, zentrale Geschichte der Bibel, die ihr alle mit Sicherheit schon oft gehört habt und wir wollen sie heute mal mit jüdischen Augen betrachten, nämlich um zu verstehen, was das Gute und das Böse ist. Da kommt die Schlange als ein Symbol für das Böse, ein Symbol für das Negative. Es ist ja sehr mythisch behaftet, aber wir wollen es gründlich Hebräisch untersuchen, da kommt eine Schlange ins Spiel und verfolgte das Geschehen, verführt das Ehepaar. Wir wollen das mal genau untersuchen, was hier passiert. Da ist das erste Ehepaar auf Erden, das genannt wird Adam und Eva, Chava, Adam und Chava. Sie werden in einem Garten dargestellt. Natürlich ist es ein großes Bild, eine große Symbolik, die dahinter steht, aber es ist zugleich eine tiefe psychologische Betrachtung können wir notieren. Ich schlage vor und rege immer wieder an, in meinen Sendungen viel mitzuschreiben. Daniela weiß das. Terza schreibt fleißig mit. Ich empfehle allen Freunden und Freundinnen, Albert und allen Zuhörern und Zuhörern später in YouTube, Aufzeichnungen anzufertigen, wiewohl es aufgezeichnet wird. Aber es hilft schon beim ersten Hören gut mitzuschreiben, weil es die erste Kenntnisnahme ist, die erste Bearbeitung und Verdauung. Kurzum, wir haben hier ein Ehepaar. Die beiden sind nicht formal verheiratet, sind die ersten Menschen auf Erden. Der Erdling, Martin Buber spricht vom Erdling. Der Erdling in Gestalt von Mann und Frau. Mann und Frau begegnen sich, sind unschuldig, wissen noch gar nicht, was das Leben mit sich bringt, sind naiv, sind verspielt in einem großen Garten, in einem Paradies. Das Wort kommt ja aus dem Griechischen, bedeutet Garten, Paradeisos, heißt einfach Garten. Das ist noch gar nicht die Bedeutung, die später dem Wort innewohnt, nämlich ein idyllischer Zustand. Das Wort Paradeisos, Garten, Gan Eden im Hebräischen, heißt wollüstiger, begehrenswerter Garten. Ein großer, idyllischer Garten, von dem Kollegen Forscher weltweit annehmen, dass er sich im Irak, im heutigen Irak befinde, wenn wir diesen Ort positionieren, verorten wollen. Ein idyllischer Garten, in dem Gott uns beschreibt, dass es die Fülle des Lebens gab. Die Menschen mussten nicht arbeiten, sie wurden positioniert dort, konnten von den Früchten des der Bäume essen, des gesamten Gartens genießen. Und mittendrin geschieht eine spannungsgeladene Situation, nämlich Gott positioniert, das steht in Kapitel 2, zwei Bäume, wir werden gleich über die Bäume sprechen, zwei Bäume, ein Baum des Lebens, und Etzachaim und ein Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, Etzadat Tovara. Was bedeuten diese Bäume? Wir werden über die Symbolik heute nachdenken, denn das führt uns in dieses Mysterium, was ist Gut und Böse. Zwei Bäume stehen im Baum. Einer wird von Gott behaftet mit einem Dekret. Ihr dürft von ihm nicht essen, denn an dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben. Dieser Baum heißt Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Etzachaim Tovara. Entschuldigung, Etzadat Tovara. Der andere Baum heißt Etzachaim, Baum des Lebens, und dieser Baum heißt Etzadat Tovara. Das heißt, dieser Baum verkörpert etwas, was uns in das Mysterium, und jetzt wird es immer anspruchsvoller für uns, in das Mysterium des Lebens führt. Das Mysterium des Lebens bedeutet, es ist ein Baum, den Gott benennt, Baum der Erkenntnis, Etzadat Tovara. Alle anderen Bäume sind ganz gewöhnliche Genussbäume. Da gab es Walnussbäume, da gab es die Fülle der Bäume, die wir uns heute vorstellen, die damals im Orient wuchsen. Und zwei Bäume sind besondere, nämlich ein Baum der Erkenntnis, der mit Erkenntnis zu tun hat, der mit Bewusstwerden zu tun hat, und zwar von Gut und Böse. Das heißt, Gott positioniert schon, können wir notieren, uns merken, in Kapitel 2, da gibt es einen Baum, den man nicht essen soll und der wahrscheinlich auch gar keine Früchte getragen hat. Oder er trug Früchte und uns sind sie nicht bekannt. Es gibt rabbinische Vorstellungen über die Frucht, die dieser Baum trug. Manche vermuten, es waren Feigen, ein Feigenbaum, weil ja es heißt, nachdem sie ja von dem Baum aßen, von dem sie nicht essen sollten, Daniela klärt ihnen die Augen auf und sie flochten sich Feigenblätter und hatten Schurze um ihre Genitalien, um ihre Scham, die auf einmal ihnen bewusst wurde, zu verdecken. Wir wissen es nicht. Der Baum wird nicht mit einer Frucht bezeichnet, sondern Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ein ganz verrückter Name. Und der andere Baum ist auch ein verrückter Name, Baum des Lebens. Symbolisch behaftet natürlich, ganz symbolisch behaftet. Ein Baum, der mit Leben zu tun hat und ein Baum, der mit Erkenntnis zu gewinnen zu tun hat. Und diese Bäume werden in den Garten positioniert. Aussehen spielt keine Rolle. Und Gott behaftet mit diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ein Befehl, fast ihr esst nicht davon, anfassen ist erlaubt, aber nicht essen, denn an dem Tag, ihr davon esset, werdet ihr sterben. Diese Erkenntnis will ich kurz erklären. Erkenntnis da'at, dalet ein taf, bedeutet im hebräischen Denken eine tiefe Verbindung mit Gott. Das Wort da'at, dalet ein taf, D-A-A-T geschrieben, Dora Anton Theodor, bedeutet Erkenntnis zu gewinnen, Bewusstwerdung, Verständniserweiterung. Bewusstwerdung, Erkenntnisgewinn, Verständniserweiterung. Bewusstwerdung, Erkenntnisgewinn, Verständniserweiterung. Ist ein Wort, mit dem die beiden mit Sicherheit noch nichts anfangen konnten, das erste Paar auf Erden, Adam und Eva, Adam und Chava. Aber dennoch sagt uns die Bibel, den Lesern und Leserinnen aller Zeiten, es ist ein immens wichtiger Baum, der mit einem zentralen Phänomen des Lebens zu tun hat, nämlich mit Erkenntnis. Und Erkenntnis, können wir heute schon festhalten, jetzt in den ersten Minuten, hat mit Menschlichkeit und mit Menschwerdung zu tun. Es ist ein grundlegendes menschliches Phänomen. Und markanterweise steht dieser Baum für eine Polarität. Es ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, obwohl die beiden natürlich noch gar keine Ahnung, keinen Schimmer haben. Was ist überhaupt gut? Die wissen das ja nicht. Das sind naive Menschen, laufen splitternackt durch den Garten wie Kinder in einem bestimmten Alter und genießen ihr Leben, sind verbunden mit Gott, da ist eine Unverbrüchlichkeit da mit Gott, dürfen von allen Bäumen essen, wie Kinder, die im Schlafenland sind, bildlich gesprochen. Christine und liebe anderen Freunde und Freundinnen von Yuval Lapide. Das sind zwei Kinder, obwohl sie natürlich schon heranwuchsen, die nicht wissen, was ist überhaupt das Leben. Und just in die Situation kommt Gott, pflanzt einen Baum, nennt ihnen diesen Terminus Erkenntnis, nennt ihn Gut und Böse. Und die beiden wissen noch überhaupt nichts, was es bedeutet. Wir werden zunehmend als Leser und Leserinnen und Hörer und Hörerinnen eingeführt in das Thema. Es geht um etwas Großes bei diesem Thema, nämlich das Thema der Erkenntnis, der Bewusstwerdung, der menschlichen Bewusstwerdung. Und zugleich kommt noch ein zweiter Baum, nämlich der Baum des Lebens, so dass wir eine doppelte Dualität haben, Albert. Wir notieren eine doppelte Dualität, eine doppelte Polarität, zwei Bäume. Einerseits zwei bedeutet immer in der großen Kabbala nach Friedrich Weinrib immer, liebe Christina hat vorhin mit mir gesprochen über die Kabbala von Friedrich Weinrib. Wir können notieren, liebe Christina, dass die zwei immer die Polarität des Lebens bedeutet. Zwei Bäume und ein Baum nochmal in zwei geteilt. Wir haben eine doppelte Polarität. Zwei Bäume, interessanterweise zwei und nicht fünf, die besondere Namen tragen. Und der eine Baum kriegt eine interne Polarität, nämlich Erkenntnis von Gut und Böse. Und diese Polarität wird dem Menschen, der geschaffen ist, als Mann und Frau, als Ich und Isha, zugemutet. Und jetzt wird es noch spannender, auf einmal kommt eine Schlange. Es ist hochbrisant, wiewohl sich das so naiv anhört, aber es ist hochbrisant. Es kommt eine Schlange, übrigens die Schlange ist im Hebräischen männlich, Nachash, Nun Chetshin. Im Hebräischen übersetze ich das gerne immer mit Schlangerich, Herr Schlangerich, nicht die Schlange. Sie ist männlich, sie hat eine männliche Dimension und wird hineingeführt in einen Dialog mit der Frau. Das ist höchst mysteriös, was hier passiert. Und ich will euch, Ihnen, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs sagen, dass eine Geschichte, die sehr mysteriös ist, besonders aufruft, besonders einlädt, sich mit ihr auf einer symbolischen Ebene zu verstehen. Sie wirft enorm viele Fragen auf. Auch das Thema Baum will ich kurz erklären. Das Wort Baum, Etz, der Hebräisch kann ein Zadi, hat zu tun mit Etzah, das Wort Rat im Hebräischen, ein Ratschlag geben, ein Zadi. Der Baum ist ein uraltes Symbol der Menschheit, Albert, lieber Freund, Albert in Königswinter und alle anderen Freunde. Baum bedeutet immer Wachstum, Entwicklung, Fruchtbarkeit. Wir notieren, Baum immer in allen Kulturen des Orients und des Okzidents bedeutet Fruchtbarkeit, Wachstum, Entwicklung. Und darum sind sehr viele Bäume im Garten Eden, in diesem Paradies, im sogenannten Paradies positioniert. Und ein Baum ist ein Baum des Lebens, der interessiert uns nicht weiter, weil das Thema Leben für die beiden nicht reizvoll ist, denn sie sind ja im Leben. Der Baum Etzachayim, dann wieder, ist noch nicht interessant. Die Schlange kapriziert sich interessanterweise auf den Baum, der sehr wichtig ist, sehr reizvoll ist, ob des Namens schon, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Baum steht, wie gesagt, für eine Entwicklung. Immer bedeutet Baum etwas Neues, etwas Herausforderndes. Und im Hebräischen ist der Baum, wie gesagt, verwandt mit Etzah. Das bedeutet Rat, Beratung, Inanspruchnahme von Diensten, Entwicklung, Wissen. Das Wort Da'at und Etz hängen eng beieinander. Und die Menschen sind fasziniert, das erste Ehepaar auf Erden, sie und zwei Menschen auf Erden sind fasziniert von der Fülle der Bäume. Und dieser Baum interessiert sie noch gar nicht, notieren wir, sondern wird erst dann interessant, als dieser Schlangerich ins Spiel kommt, ins unangenehme Spiel, und ein Gespräch aufsucht mit der Frau. Achten Sie genau, wie ich das mit Ihnen herausarbeite. Die beiden Bäume sind uninteressant. Sie kriegen zwar von Gott einen Namen, und der eine Baum ist mit einem Befehl behaftet, nämlich ihr dürft von ihm nicht essen, der ist tödlich. Nicht, weil er per se eine gefährliche Ausstrahlung hat, sondern weil Gott, der Schöpfer, ist konnotiert mit Lebensgefahr. Der Baum darf nicht berührt werden, weil er etwas Geheimnisvolles in sich trägt. Ein Geheimnis, das Gott mit diesem Baum verknüpft. Er ist der Schlangerich, Nachash, verbindet diesen Baum mit etwas Reizvollem, etwas Attraktivem. Und diesen Schlangerich wollen wir uns anschauen. Zunächst muss ich noch betonen, dass im Gan Eden, im Garten der Lust, der Wonne, der Prallheit, Lust, Wonne, Prallheit, Tier, Mensch und Pflanze, Mineralien, alle vier Stufen des Daseins, friedlich miteinander lebten, sprich koexistierten. Ich wiederhole, Mineralien, Tiere, Pflanzen, Menschen koexistierten in einer perfekten Harmonie. Es gab überhaupt keine Spannungen. Wird nicht berichtet. Das heißt, es ging friedlich zu. Der Mensch hatte gar kein Verlangen, Tiere zu töten und Tiere zu essen. Und die Tiere waren für die Menschen überhaupt nicht gefährlich, sondern sie waren Gesellen des Menschen, die gemeinsam in diesem Garten fristeten. Auf einmal steht die Schlange im Vordergrund und sie spricht, Gott schaut her, sagt ihnen, sie spricht zum Weib, die Frau fasziniert sie und sagt, hat Gott denn tatsächlich euch versprochen, dass euch etwas passiert, wenn ihr von dem Baum esst? Dieser erste Dialog, wir arbeiten das heute gründlich heraus, dieser erste Dialog zwischen einem Tier, es gibt eine jüdische Tradition, übrigens eine bekannte jüdische Tradition, die sagt, dass der Schlangerich und auch seine Frau, die Schlange, sehr friedliche Tiere im Anfang waren. Das waren keine aggressiven Gifttiere, sondern es waren friedliche Tiere, die sogar auf Beinen gingen. Eine alte jüdische Tradition, der Midrasch, NIDRASCH sagt, dass der Schlangerich, die Schlange, die gesamte Art der Schlangen friedliche Tiere waren, die schön auf Beinen gingen und anmutig waren, wie ein Kamel, stelle ich mir das vor. Schöne, langbeinige Tiere mit schönen großen Augen. Kurzum, die Schlange war kein gefährliches Tier. Das wird sich ja erst im Zuge des sogenannten Fluches, der sogenannten Konsequenz, die Gott ja dem Tier anhaftet, aber am Anfang war die Schlange völlig ungefährlich. Und wir sehen ja, sie entspinnt einen Dialog mit der Frau. Sie sucht zunächst mal die Frau. Warum ausgerechnet die Frau, die Chava, die Mutter des Lebendigen? Weil diese Frau das Edikt Gottes nicht direkt vernahm. Dieses Edikt Gottes ist nicht von dem Baum, diesem Baum der Polarität, denn an dem Tag, da ihr davon esst, werdet ihr sterben. Er ging an den Mann, an Adam, an den Mann. Der Mann bekam es zu hören, die Frau war nebenan, an ihn war es direkt gerichtet und sie war nicht unmittelbare Gesprächspartner Gottes während der Vergabe dieses Buches. Justament diesen Umstand nützt der Schlangerich, um mit der Frau, die es nicht direkt von Gott empfing, wahrscheinlich durch Adam in einem Gespräch zwischen Mann und Frau,
ist das Deutsch?
Glaub nicht.
Ja. Können Sie es auf Stumm schalten, damit wir nicht gestört werden? Bitte stellen Sie auf Stumm, damit ich weitersprechen kann. Gut, ich setze fort. Die beiden sind im Gespräch und die Schlange ist, der Schlangerich ist im Gespräch und will die Frau verführen, in etwas hineinzugehen, das Dekret Gottes nicht ernst zu nehmen. Und wir achten auf die Worte, so hat Gott gesprochen, esst nicht von allen Bäumen des Gartens. Das Weib sprach zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten mögen wir essen, aber von der Frucht der Bäume und so weiter mögen wir nicht essen. Was passiert hier in der Tiefe? Was passiert hier in der Tiefe zwischen den beiden? Das will ich heute mit Ihnen besprechen. Warum wendet sich der Schlangerich ausgerechnet an das Ehepaar? Wie kommt es überhaupt dazu? Wie kommt es dazu, dass die Schlange ein Gespräch aufsucht mit Mann und Frau? Daniela, fällt dir was ein? Wem von Ihnen fällt etwas ein? Weshalb überhaupt, Sie kennen ja alle die Bibel, wir sind ja lauter gebildete Menschen, ihr Christen, Juden. Wie kommt es, bevor wir in die Tiefe gehen, dass der Schlangerich, die Schlange, ein Gespräch sucht? Was ist diese Schlange in Ihrer langen christlichen Tradition, die Sie alle kennen? Sie sind alle mit der Bibel aufgewachsen. Was bedeutet es? Wie haben Sie das bislang gedeutet? Was bedeutet das, wenn eine Schlange auf den Menschen zutritt und dem Menschen mitteilt, das Gebot von Gott ist gar nicht so ernst gemeint und ihr könnt ruhig davon essen, es wird euch nichts passieren und es wird eine Lust sein für euch? Was steckt dahinter? Wie habt ihr das, gebildete Christen, ihr alle seid, bislang verstanden? Zum Beispiel Daniela und zum Beispiel Norbert. Daniela. Ja, Norbert, gerne.
Ich denke mal, das liegt daran, weil die Schlange ein Keil machen wollte zwischen Gott und dem Menschen. Er wollte hindern, damit der Mensch mit Gott Verbindung aufnimmt. Und das hat er ja auch gemacht, durch die Störung des Baums des Lebens und der Erkenntnis. Denn danach wurde eine Trennung vollgezogen zwischen Gott und dem Menschen.
Ja, und warum sucht überhaupt die Schlange? Warum sucht die Schlange, spricht der Schlangerich, das Gespräch? Es steht am Anfang, die Schlange war listiger. Das wollen wir auch ernst nehmen. Das Wort listig heißt in Kapitel 3, 1, sie war hinterhältig. Sie hatte etwas, obwohl sie damals ja noch nicht ein Feind des Menschen war, etwas Heimtückisches. Der Schlange wohnte etwas Verführerisches, etwas Heimtückisches inne. Und das ist interessant. Warum sucht die Schlange ein Gespräch mit dem Menschen, Norbert? Was denkt ihr alle? Daniela, die anderen, meldet euch zu Wort. Warum sucht die Schlange ein Gespräch mit dem Menschen? Ich will nur verstehen, ob ihr das versteht, was hier passiert. Wer hat so eine Idee?
Ich interpretiere die Rede der Schlange als Versuchung. Als Versuchung zur Verführung.
Ja. Richtig, was könnte noch dahinter stecken? Genau. Also, warum will die Schlange versuchen? Warum will die Schlange verführen? Was steckt dahinter? Es war doch alles vorher so friedlich, es war doch alles harmonisch. Es wird uns ja beschrieben, dass nichts passiert ist. Es war doch ein friedliches Miteinander. Warum kommt auf einmal in Kapitel 3 diese Störung, diese Provokation? Und es steht da, die Schlange war listig. Listig heißt im Hebräischen keintückisch berechnend, kommt auf die Frau zu und will der Frau suggerieren, dass das Gebot von Gott gar nicht ernst zu nehmen ist. Es werden ihnen die Augen aufgehen. Warum kommt die Schlange, die ja selbst ein Geschöpf Gottes ist, überhaupt auf die Idee, auf die Idee, Menschen zu verführen gegen den Willen Gottes? Ich will, dass wir die Tiefe mal versuchen zu verstehen. Es war doch alles so harmonisch, es ist ja gar nichts passiert. Warum maßt sich dieses Geschöpf Gottes an Schlange, mit der Frau einen Dialog aufzunehmen, in welcher Art sie miteinander sprachen? Interessiert uns nicht, in welcher Art sie miteinander sprachen, bleibt unserer Fantasie überlassen. Warum will sie die Schlange verführen? Warum will die Schlange die Frau verführen, dieses von dem Baum zu essen? Nur, dass es in Vers 6 heißt, das Weib, die Frau des Adams, sah, dass der Baum gut war zum Essen, dass er eine Wollust in den Augen war, anreizend der Baum. Das heißt, wir gehen völlig in die Sinnlichkeit hinein. Sie nahm von der Frucht, aß und gab sie ihrem Mann, er aß ebenfalls. Was führt dazu, dass es zu diesem Bruch kommt? Wer hat eine Idee? Warum kommt auf einmal so ein Bruch hinein? Hat also jemand eine Idee?
Ich kann mir vorstellen, Gott lässt es ja zu, und es erinnert mich auch an die Geschichte mit Hiob. Gott lässt es ja zu, dass der Mensch die Wahl bekommt. Und so sehe ich das auch, und auch im Leben und in der Bibel immer wieder. Der Mensch bekommt immer wieder die Wahl von Gott. Jawohl. Nimmst du mich ernst? Vertraust du mir?
Ja.
Das ist meine Interpretation.
Sehr schön. Albert, sag du was? Du wolltest was sagen, Albert?
Mir kommt noch die Idee, blanke Eifersucht. Ich meine, der Mensch ist das Abbild Gottes, nicht die Schlange, nicht der Schlangerich.
Jawohl.
Auch eine denkbare Sache, weiß ich nicht.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jawohl. Hat jemand noch eine Idee? Ich fasse dann zusammen oder weitere. Wir sind schon sehr gut auf der Fährte. Wer möchte noch etwas sagen? Noch einmal, die Situation ist völlig entspannt. Alle sind völlig entspannt. Es gibt nur ein Gebot. Achten wir darauf bitte. Es gibt ein Gebot. Ich möchte deutlich auch vorgeben. Es gibt ein Gebot, das die Menschen zu hören bekommen. Nämlich, bitte von allen Bäumen dürft ihr essen. Nur von einem Baum darf nicht gegessen werden. Offensichtlich trug er bestimmte Früchte. Wie gesagt, ich habe zitiert, dass die Rabbiner davon ausgehen, es war ein Feigenbaum. Manche Rabbiner sagen, es war ein Granatapfelbaum. Andere Rabbiner sagen, es war ein besonderer Melonenbaum, Melonenfeigen, Datteln. Es gibt verschiedene Varianten. Die Frucht wird nicht genannt, weil sie nicht im Vordergrund steht. Und mit diesem Baum, das notieren wir, das wird für uns das Gesprächsthema sein, ist ein Gebot, beziehungsweise notieren wir immer ein Verbot konnotiert, unter keinen Umständen von dieser Frucht essen. Der Baum steht, er ist mäßig attraktiv, und Gott sagt, dieser Baum ist nicht zum Benutzen da, ihr dürft ihn bitte anschauen, aber ihr dürft von ihm nicht essen, weil ich euch das anordne. Und jetzt möchte ich noch ein, zwei Gedanken von euch hören, bevor ich das, was ihr gesagt habt, aufgreife und verschärfe. Wer möchte noch etwas dazu sagen?
Die Schlange will das Verbot kippen.
Ja, genau. Warum will sie das? Genau. Warum will die Schlange das kippen? Warum?
Das weiß ich auch nicht. Das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Du hast ja eben gesagt, dass eigentlich alles voller Harmonie ist. Aber hinterlistig allein schon zu sein, ist ja eigentlich ein Störfaktor in der Harmonie. Ja. Und das wird jetzt ausgelebt. Wobei Richtig. Ich tatsächlich jetzt, ne, ich finde deine Fragen sehr interessant. Ich würde mich jetzt fragen, wieso hat Gott die Schlange oder den Schlangenrich hinterlistig erschaffen?
Richtig. Richtig, genau, wir müssen natürlich darüber nachdenken. Das Wort hinterlistig heißt im Hebräischen Arom. Arom heißt, ich will es euch ganz kurz erklären, Christine und allen Freunden und Freundinnen, Arom bedeutet zweideutig. Das heißt, einerseits nach außen vorgegeben, erkennbar, durchschaubar, verständlich, aber im Hintergrund berechnend und undurchsichtig. Es gibt offensichtlich ein bestimmtes Tier, das wir heute nicht näher kennen, es war damals ganz bestimmt anders als die heutige Schlange, die ja erst als Folge des Verbots und der Konsequenzen genannt wird. Diese Schlange hat etwas Doppeldeutiges, etwas Undurchschaubares. Und jetzt gehen wir weiter. Diese Schlange wird ja auch in uns, im Menschen, diese Zweideutigkeit, diese Ambivalenz hervorrufen. Und das ist genau unser Thema. Gott bricht ein, wir notieren bitte, in das Geschehen im Garten. Das war sehr harmonisch, wie gesagt, wir hören von keinen Zwischenfällen. Es gab auch keine akute Hungersituation, notieren wir da jeder. Die Menschen hatten genügend zu essen, niemand litt Hungers. Es gab genügend zu essen, und dennoch reizt sie dieser Baum offensichtlich auf den Schlangenrich, die männliche Schlange. Das muss ich ausprobieren. Ich muss diese Frau und später den Mann dazu verführen, das Thema Verführung spielt eine Rolle, das göttliche Gebot zu übertreten. Das ist der Punkt. Wir haben hier einen Konflikt, der uns in das Thema von Gut und Böse elementar hineinführen wird. Nämlich, wir notieren, Albert, wie geht der Mensch, wie geht die Schöpfung damit um, wenn wir alle Freiheiten der Welt haben, jedoch in einem Aspekt die Begrenzung Gottes spüren, nämlich in Bezug auf einen Baum, dessen Frucht wir nicht essen dürfen. Das ist genau der Stein des Anstoßes. Der Baum des Anstoßes, notieren wir. Das ist genau der Stein des Anstoßes beziehungsweise der Baum des Anstoßes. Ich wiederhole für Helmer zum Aufschreiben. Wie geht der Mensch um mit einer Fülle von Freiheit, mit einer Fülle von Erlaubnissen, die gepaart sind mit einem einzigen Gebot, mit einer einzigen Auflage, nämlich diesen Baum bitte nicht anfassen, ohne dass Gott ihn begründen muss. Dieser Baum ist nicht zum Anfassen, dieser Baum ist nur zum Akzeptieren des göttlichen Gebots, in Klammern Verbots, positioniert. Und diese Schlange ist natürlich eine Kraft in uns, das ist, wird jeder Tiefenpsychologe unterstreichen und ich natürlich auch, aber zunächst mal wird es dargestellt anhand eines Tieres, wie es hier steht, Ballistika ist alles Lebendige des Feldes, das heißt, sie hat etwas, die Schlange konnte sprechen übrigens auch, das sehen wir ja, die Schlange war des Sprechens vermögend und wendet sich an die Frau, sucht einen Dialog, einen verführerischen Dialog, der sehr ungesund ist und der sehr provokant ist und es geht darum, wie gehe ich mit einem Gebot um, das Gott unabdingbar feststellt. Wie gehe ich mit einem Gebot um, das Gott unabdingbar feststellt, nämlich ich darf von dem Baum unter keinen Umständen essen, also, weil Gott es so festlegt. Weil Gott es festlegt. Gott muss nicht wissen, warum von diesem Baum nicht gegessen werden darf. Gott legt fest, dass dieser Baum nicht zum Berühren ist. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, im Baum, in den Bäumen zu Freude zu empfinden und von dem Schatten zu genießen und die Fülle der Früchte zu genießen. Aber ein Baum erlaubt Gott als Hausherr sich als Verbot, als nicht berührbar zu deklarieren. Und wir können jetzt schon festhalten, dass der Mensch und das Tier, dieses uns unbekannte, aber schlaue, geheimnisvolle Tier, Schlange, damit nicht umzugehen versteht. Der Mensch und die Schlange können nicht damit umgehen, dass Gott die Regel festlegt und betont, dieser Baum ist nicht zum Verzehr geeignet. Und wer das dennoch tut, wird schlimmste Konsequenzen zu spüren bekommen. Die Schlange versucht, das auszuhöhlen. Die Schlange, dieses Tier, das wir nicht mehr kennen, versucht mit allen Möglichkeiten intellektueller Verführung, die Frau zu zwingen, ich würde sogar sagen, zu manipulieren, zu agitieren, davon zu essen. Und das führt uns in das Geheimnis von Gut und Böse, nachdem ja der Baum heißt. Das Böse möchte ich schon als heute Abend bezeichnen. Das Böse bedeutet, wenn du nicht bereit bist, eine Regel, die Gott festlegt, bedingungslos zu akzeptieren und mit allen Mitteln versuchst, diese Regel zu übertreten. Ich wiederhole, wenn du bemüht bist, seitens zum Beispiel der Schlange, ein göttliches Gebot zu übertreten mit allen Möglichkeiten rhetorischer Kunst, um eine Freude, einen Gewinn aus diesem Baum zu beziehen, der für dich nicht vorgesehen ist. Das ist die Ambivalenz, das ist die große Ambivalenz, die mit diesem Baum einhergeht. Der Baum will uns zeigen, dass es eine Spannung gibt, eine Spannungsbeziehung zwischen göttlichem Gebot und menschlicher Unterwerfung. Zwischen göttlichem Gebot und menschlicher Unterwerfung. Und da ist der Mensch nicht bereit, sich zu fügen. Und auch der Schlangerich ist nicht bereit, auf Gottes Gebot zu achten, sondern ist eher bereit, mit Gott in eine Diskussion zu treten und verführerisch zu arbeiten. Und wir sehen ja, dieser Dialog ist unfruchtbar. Ich benutze bloß diesen Ausdruck unfruchtbar. Die Schlange sprach zum Weib, sterben werdet ihr nicht. Sondern Gott, achten wir auf Vers 4 und 5, den wir vorhin gehört haben, sondern Gott ist bekannt, dass am Tag, da ihr davon esst, eure Augen sich klären werden und ihr werdet sein, wie Gott erkennt, gut und böse. Jetzt wird es immer deutlicher. Die Schlange, der Schlangerich will dem Ehepaar, zunächst der Frau und später dem Mann, mitteilen, wer von diesem Baum isst, wird nicht nur nicht sterben, obwohl Gott das ausgesprochen hat, sondern ihm werden sich die Augen klären, das hat mit Augen zu tun, der wird eine neue Sicht bekommen, und er wird eine Erkenntnis bekommen von Gut und Böse. Das heißt, die Schlange, achten wir genau in Vers 4 und 5, manipuliert den Menschen dergestalt, dass er justament mit dem konfrontiert wird, was der Baum verkörpert, nämlich in eine Nähe zu Gott zu kommen, die sie vorher nicht hatten. Ich wiederhole, die Schlange vermittelt dem Menschen, in dem Fall der Frau und später dem Mann, eine Nähe zu Gott zu bekommen, die sie vorher nicht hatten, nämlich, wie die Schlange es nennt, erkennend das Gut und Böse und ihr werdet sein wie Gott. Woher weiß das die Schlange? Woher weiß die Schlange, dass die Menschen werden wie Gott? Das weiß doch kein Mensch, das hat Gott ja gar nicht gesagt. Gott hat ja in keinem Augenblick gesagt, wer davon isst, wird sein wie ich. Und wer davon isst, wird erkenntnisreich werden in Bezug auf Gut und Böse. Der Baum heißt nur so. Aber was er wirklich bedeutet, wer diese Erkenntnis bekommt, das ist noch völlig offen. Die Schlange, dieses geheimnisvolle Tier, das sehr menschenähnlich war, es kann sprechen, es kann kommunizieren mit dem Menschen, es tritt ja auf den Menschen zu. Dieses Wesen hat eine manipulative Kraft. Und ich möchte Folgendes sagen, wir gehen einen Schritt weiter, dieses Wesen will sich zu Gott aufspielen, will sich zu Gott positionieren. Dieses Wesen manipuliert das Wort Gottes, es erdreistet sich der Schlangerich, Gottes Wort zu manipulieren und behauptet etwas, was überhaupt nicht von Gott kommt, nämlich zu sein wie Gott und eine Klarheit in den Augen zu bekommen und vor allem zu werden wie Gott. Das heißt, wir sehen, in diesem Baum steckt etwas, was die Schlange dazu verführt und später natürlich in der Geschichte dieser Handlung auch die Frau dazu verführt, dieser Verlockung zu verfallen. Nämlich, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie der Schöpfer selbst und nicht nur einfach wie Gott sein, sondern ihr werdet eine Erkenntnis bekommen, die mit Gut und Böse zu tun hat. Und da bricht schon die Verführungskraft der Schlange ab. Denn in Vers 6 lesen wir, das war klar, dass der Baum gut war und reizvoll und Lust und so weiter und sie nahm von der Frucht und aß. Das heißt, die Frau, der Mensch als weiblicher Repräsentant, ist nicht mehr in der Lage, auf diese Verführung der Schlange, des Schlangerichs zu reagieren. Auf den Vers 5 reagiert der Schlangerich nicht mehr. Er kann nicht mehr, die Frau kann nicht mehr darauf reagieren, sondern es steht auf einmal deutlich da, das Weib sah, der Baum ist gut zum Essen, ist eine Wollust auf einmal für die Augen, vorher war das überhaupt keine Erwähnung wert. Auf einmal sieht die Frau, die ja manipuliert wird durch die Schlange, den Baum mit völlig anderen Augen. Was vorher nicht der Fall war, wird auf einmal interessant. Was vorher reizlos war, Norbert, wird reizvoll. Das ist ein interessanter Übergang. Allein durch die manipulativen Worte eines Tieres, das mit Intelligenz ausgestattet war, das sprechen konnte, das gehen konnte, das dialogfreudig war, sieht die Frau auf einmal den Baum anders. Der Baum hat sich ja gar nicht verändert. Der Baum war vorher, nach dieser Mitteilung, genauso wie er vorher, nachher genauso wie er vorher war. Der Baum war gut zum Essen. Woher weiß sie das? Das verführt sie einfach. Das Denken, dieses negative Denken, beeinflusst ihre Wahrnehmung. Das negative Denken, das der Schlangerich in sie setzte, manipuliert ihre Wahrnehmung. Der Baum ist auf einmal gut zum Essen, obwohl sie noch gar nicht gegessen hat. Das heißt, die Sinne werden in ihr gekitzelt, geweckt in der Frau. Es ist eine Wollust für die Augen und anreizender Baum. Das heißt, die Frau ist völlig in den Sinnesorganen, ganz gefangen in ihrer Äußerlichkeit und ist geblendet von der Schönheit des Baums, die sie vorher überhaupt nicht wahrgenommen hat. Und daraus können wir ableiten, der Schlangerich manipuliert die Frau über ihre Formulierungen, ihr werdet sein wie Gott. Gott meint das gar nicht so ernst, wie er es gesagt hat. Ihr dürft natürlich alles probieren. Ihr werdet auf einmal sein wie Gott. Ihr werdet nicht nur kleine sterbliche Menschen sein. Ihr werdet eine Göttlichkeit bekommen und ihr werdet eine Erkenntnis bekommen, wonach der Baum ja heißt, nämlich von Gut und Böse. Die Frau hat überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Verstehen Sie? Wenn wir die Bibel genau betrachten, das kostbarste Buch auf Erden, weiß die Frau überhaupt nicht, was hier passiert ist. Sie hat das überhaupt nicht durchschaut. Nur die manipulativen, notieren wir, die manipulativen Kräfte dieses Schlangenriechs sind offensichtlich so groß, dass die Frau nicht mehr in der Lage ist zu argumentieren. Vers 6 bricht das Gespräch ab und die Frau handelt. Die Frau, später auch der Mann ist kein Jota besser. Der Mann lässt sich von der Frau verführen, die Frau ist direkt verführt durch die Schlange und die Frau verführt dann ihren Mann, weil sie natürlich ihn sofort infizieren will damit. Sie sind ja ein Jungtier und er soll auch davon profitieren. Mitgehangen, mitgefangen, sie soll mitleiden. Er soll mitleiden, wenn sie leidet, was für Konsequenzen da stehen. Das ist das Gefährliche an der Situation. Das führt uns, wie gesagt, in das Thema Gut und Böse. Nämlich, es fängt sehr vorsichtig an. Die Frau verliert die Kontrolle in dem Gespräch mit dem sehr listigen, sehr anspruchsvollen Tier namens Schlange. Und auf einmal hat sie keine Argumente mehr. Sie verliert das göttliche Diktat, das göttliche Dekret, wonach der Baum unter keinen Umständen zu essen ist, unter keinen Umständen. erst recht nicht durch manipulative Taktik seitens der Schlange. Und sie findet den Baum nur noch faszinierend, etwas, was sie vorher gar nicht empfunden hat. Und die, was sie nahm von der Frucht isst, gibt sofort ihr Mann. Und dann heißt es, die Augen klärten sich ihnen. Sie erkennen auf einmal etwas, was sie ebenfalls vorher nicht erkannten. Sie waren nackt und sie flochten sich Feigenlaub und machten sich Schurze. Sie erkennen Gottes Schall, der zu ihnen kommt, und sie schämen sich. Und sofort fängt ein Bruch an. Ein schlimmer, ein verhängnisvoller Bruch zwischen dem Menschen und Gott, dem Schöpfer. Ein Bruch, der vorher nicht da war. Das heißt, wir sehen.
Ich würde gerne einen Gedanken sagen, ja, darf ich?
Ja, bitte.
Ich glaube, ich habe den Eindruck, dass das, was die Schlange schafft, ist das Vertrauen des Menschen oder von Eva darein, dass Gott es umfassend gut mit ihr meint, zu erschüttern.
Ja, richtig, einverstanden.
Und ich glaube, das ist was, also jetzt einfach auch für mein Leben, was ganz Wichtiges zu verstehen oder immer wieder zu gucken, dass ich mir mein Vertrauen bewahre. Und wenn mein Vertrauen untergraben werden soll von außen, zu gucken, ist es das wirklich wert? Weil die Schlange hat es ja geschafft, den Blick von Eva von der Fülle, was sie alles im Garten darf und wie gut es ihr geht, zu verengen darauf, dass es da ein Verbot gibt, eine einzige von Millionen von Handlungen, ne, die ihr verboten ist.
Richtig.
Was mir auch noch auffällt, oder was mich immer fasziniert hat, eigentlich hat die Schlange ja wirklich gesagt, was passiert. Nur was es bedeutet, das hat sie verschwiegen.
Ja, ja. Und vor allen Dingen, sie hat ja, Albert, etwas Manipulatives gesagt. Vor allen Dingen, der Punkt ist, sie hat etwas Richtiges gesagt, nämlich ihr werdet Erkenntnis bekommen, aber, und das führt uns in das Thema noch deutlicher hinein, es ist eine Verquickung von Lüge und Wahrheit. Es ist wahr, dass sie Erkenntnis bekommen werden, denn der Baum wird natürlich Erkenntnis verleihen, darum heißt er ja so, aber es ist nicht wahr, dass sie sein werden wie Gott, Albert. Das notieren wir bitte. Diese Verquickung von zwei Elementen, von denen eine unwahr ist, kein Mensch kann wie Gott werden, das wird nicht passieren, denn es bleibt immer eine Barriere zwischen uns und Gott. Das haben wir ja schon im Schöpfungsbericht gelesen. Tirza, Christine, weiß das durch unseren Einzelunterricht. Die Barriere wird immer bleiben. Wir sind nicht wie Gott, das heißt, wir haben nicht das göttlich Ewige. Solange wir hier auf Erden sind, haben wir das nicht. Wir werden es nicht bekommen. Wir sind getrennt in einer spirituellen Ebene. Natürlich sind wir alle Kinder Gottes. Und natürlich wirkt Gott durch uns, aber auf dieser hochtranszendenten Ebene sind wir nicht wie Gott. Er vertrennt uns unsere Körperlichkeit. Unsere Körperlichkeit, notieren wir bitte, unsere Fleischlichkeit, Albert, trennt uns von der Unendlichkeit Gottes. Wir notieren die Fleischlichkeit. Albert, du hast einen fleischlichen Körper und ich auch und wir alle heute Abend und alle YouTube-Hörer und hören. Die Fleischlichkeit, die Leibeseigenschaft, die trennt uns von der Göttlichkeit. Und diese Tatsache, dass wir einerseits fleischlich sind und fleischliche Gelüste haben. Die Frau sichert ja auf einmal die Frucht ganz anders. Die Frucht hat sie vor den Worten der Schlange überhaupt nicht interessiert. Kaum hat die Schlange gesprochen, ihren Zauberspruch, wonach die Frucht etwas Besonderes ist, schon ist die Frau manipuliert und sieht den Baum mit anderen Augen, wie wir im Deutschen ja sagen und in allen Weltsprachen. Sie sieht den Baum mit völlig anderen Augen. Und diese Fähigkeit, etwas anders zu sehen, was sich vorher gar nicht den Augen öffnete, das nennt man Manipulation. Und das ist, drücken wir es aus, unsere Ambivalenz zwischen Transzendenz und Immanenz, theologisch ausgesprochen. Marion, wir notieren das bitte. Die Ambivalenz zwischen Transzendenz und Immanenz. Die Ambivalenz zwischen Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit. Die Ambivalenz zwischen Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit. Das heißt, Gott als der ewige Partner, unser ewiger Partner, drückt aus, vom Himmel kommend, und unter uns zugleich seid. Ihr habt eine Fülle von fleischlichen Gelüsten. Albert darf sich befriedigen an diesen Gelüsten. Alles ist erlaubt. Hemmungslose Triebbefriedigung ist erlaubt. Sexualität ist nicht verboten. Nichts ist verboten. Alles ist erlaubt. Sex ohne Ende. Spaß ohne Ende, würden Kinder sagen. Lust ohne Ende. Alles ist erlaubt. Nichts ist begrenzt, Helma. Eins ist nur begrenzt. Ein Baum. Da steht ein Baum. Der kriegt einen kuriosen Namen. Der ist mit Ambivalenz verbunden und der darf nicht benutzt werden. An dem darf nicht die Hand hingelegt werden, sprich zum Essen. Mehr ist nicht passiert. Mehr will Gott von uns nicht, der ewige Gott. Und dennoch kommt dieses Tier, manipuliert, ist selbst ja unzufrieden mit dieser Situation, dass der ewige Gott, der ewige unsichtbare Gott, der Deus absconditus im lateinischen Mittelalter heißt, der unsichtbare, der ungreifbare Gott, Norbert, kommt hinein und legt fest, es gibt eine Begrenzung. Unser Dasein ist begrenzt, Norbert und Petra aus der Schweiz, Theresa aus Österreich, alle Freunde und Freundinnen. Gott kommt als ewiger Gott und legt eine Begrenzung fest, die bedeutet, von diesem Baum darf nicht gegessen werden. Und das provoziert diese Schlange, dieses gebildete Tier. Und umso mehr auch die Frau, die ja mit ihm im Gespräch steht, und natürlich auch den Mann, der prompt hineinfällt in diese Grube, dergestalt, dass sie überhaupt nicht mehr das Gewicht Gottes ernst nehmen. Das ist die Tragödie dabei. Sobald ein Tier mit Intellekt manipuliert, es ist ja reine Manipulation, die Schlange vermittelt, es wird zu einem Erkenntnis zu gewinnen kommen, wobei das Gott nicht ausgesprochen hat. Und es wird dazu kommen, dass ihr seid, denn wie Gott hat Gott auch nicht ausgesprochen. Wissen wir alles nicht. Die Schlange verpackt das, manipuliert die Menschen. Die Frau sieht auf einmal, oh, das ist ja interessant, was ich an dem Baum sehe. Sie hatte gar nichts an dem Baum gesehen, was sie vorher schon gesehen hätte. Aber auf einmal wirken diese Worte so stark, dass die Sicht aus einer Wahrnehmung in eine Falschnehmung wird, Helmer. Ich wiederhole mein Wortspiel. Die Wahrnehmung wird eingetrübt und aus der Wahrnehmung wird eine Falschnehmung, Helmer. Sie nehmen es nicht mehr wahr, dass es nicht einfach ein Baum ist, bei dem es darum geht, ist er lustvoll, ist er schön, ist er saftig, sondern es geht darum, das Edikt Gottes muss im Vordergrund stehen. Es geht nicht darum, wie schön die Frucht aussieht, was die Frau uns ja, was der Text uns sagt in Bezug auf Nummer 6, sondern es geht darum, was geschieht mit der Frau und mit dem Mann im Angesicht des göttlichen Gebots. Das ist das Phänomen, das hinter dem Gut und Böse steht. Wie gehen wir um, sei es dieses intelligente Tier, sei es Mann und Frau, wenn ein göttliches Gebot im Raum steht, im wahrsten Sinne des Wortes, im Raum steht, es steht ein Baum, und dieser Baum verkörpert, nein, noli me tangere, neutestamentlich, jüdisch gesprochen, bitte mich nicht anfassen. Offensichtlich provoziert das die Schlange in erster Linie so stark, dass die Frau nicht mehr in der Lage ist, dem Gebot das Gewicht beizumessen, dass Gott ihm beimisst, diesen Baum. Denn streng genommen müsste die Frau in diesem Dialog der Schlange sagen, unter keinen Umständen werden wir diesen Baum anfassen, denn der Hausherr, der Hausmeister, ein Wortspiel meines Freundes, der schon im Himmel ist, Walter Lechler, der Hausherr hat gesagt, unter keinen Umständen darf dieser Baum berührt werden, ohne Bedingung und ohne Intellektualisierung. Und dennoch ist die Frau nicht mehr in der Lage, und der Mann auch nicht, diese klare Vorgabe Gottes im Vordergrund stehen zu lassen, gegenüber diesen manipulativen, zerstörerischen Argumenten, die weder Hand noch Fuß haben. Sie sind nur wohlklingend, sie sind betörend, aber sie sind nicht fundiert. Und auf einmal greifen sie zur Frucht, ihre Augen werden aufgeklärt, sie werden abgesondert, sie bekommen eine neue Sicht, eine falsche Sicht natürlich auf das Leben. Das Thema Scham tritt ein, Versteckspiel vor Gott fängt an. Gott tritt auf sie zu natürlich und fragt, Ayeka, wo bist du? Der Mann versteckt sich in Verleugnung und die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mir die Frucht gegeben. Die Schlange sagt natürlich auch, ich bin unverantwortlich. Die Schlange hat es gesagt, es verstellt sich auf einmal die gesamte intakte Beziehung, die vorher zwischen Tier und Mensch und den Mineralien durch den Pflanzen gegeben war. Alles wird verdorben, weil, noch einmal, das göttliche Gebot nicht mehr das Gewicht bekommt, den Vorrang bekommt, den es hätte vorhaben müssen. Denn der Mensch hört nicht mehr auf das Wort Gottes. Der Mensch nimmt nicht mehr das Wort Gottes ernst und lässt sich verführen durch Manipulation und durch Formulierungen, die überhaupt nicht begründet sind. Und das Schlimmste dabei ist, dass weder Mann noch Frau in der Lage sind, dem Schlangenreich Paroli zu bieten. Das ist das Kernargument, das Gott deutlich ausgesprochen hat. Verliert sich völlig. Und das ist das Thema, das uns in Gut und Böse hineinführen wird, nämlich die Unfähigkeit des Menschen, die begleitet uns ja seitdem es Adam und Eva gibt im Paradies, seitdem es Adam und Eva im Paradiese gibt. Verliert sich dieses Gebot Gottes, nämlich wie gehen wir damit um, wenn Gott uns etwas aufträgt und dieses Gebot nicht mehr die Wichtigkeit hat, die es haben müsste. Warum ist das Gebot nicht mehr von zentraler Bedeutung? Terza, was sagst du? Warum ist das Gebot nicht mehr zentral? Terza, Christine.
Ja, die sind von der Schlange so in Beschlag genommen, sage ich jetzt immer, dass die eben gar nicht mehr an die Worte denken, die Gott zu ihnen gesagt hat.
Ja, und jetzt noch die Frage an dich, Tirza. Genau.
Immer mehr, immer mehr. Also mir sind dazu auch die Gedanken, ja, ich wollte noch immer mehr, nicht genug haben wollen können. Ist mir auch noch so durch den Kopf gegangen, Thema. Ja, gut.
Ja, ja.
Geleistet.
Ja, und genau das ist richtig. Warum gewinnt das Wort Gottes nicht die Oberhand, die es behalten sollte? Das heißt, wir müssen noch eins festhalten. Das Wort Gottes war ja im Anfang ausgesprochen, eindeutig. Alle haben es gehört und respektiert. Und nun kommt die Schlange, hinterfragt dieses Wort, banalisiert es, bagatellisiert es und auf einmal hat es nicht mehr die Gewichtigkeit, die es ursprünglich haben sollte.
Das was heißt, mir auffällt, also, Entschuldigung, ja. Mir auffällt, ja, ja. Ab Vers 4, ne, wo er ganz, ganz sachte Gott von der Schlange ein anderes Motiv unterschoben wird.
Nämlich?
Dass jetzt auf einmal nicht mehr das Wohlergehen des Menschen Gottes Interesse sei, sondern einfach nur da ganz subtil ein Konkurrenzkampf unterstellt wird zwischen den Menschen und Gott. Der Gott hat euch das verboten, weil ihr nicht so werden sollt wie er. Also
richtig, genau.
Ein ganz herrlicher, ein klassischer Motivationsverschieber.
Ja, ja. Und warum denkst du, warum betont das die Bibel? Warum will die Schlange betonen, dass es zu diesem Konkurrenzkampf kommen muss? Warum werde ich richtig? Du hast etwas sehr Gutes ausgesprochen. Warum muss es zu diesem Konkurrenzdenken kommen? Warum muss die Schlange überhaupt betonen, ihr werdet sein wie Gott? Was ist daran gut, dass du das sagst? Was ist daran so verführerisch? Was ist daran so reizvoll, wenn der Mensch spürt, ich werde sein wie Gott, ich werde hinaufsteigen in das Göttliche, in mir gibt es keine Grenze mehr, ich bin wie Gott, ich bin ihm wesensnahe. Warum verführt das die Frau so sehr, anstatt zu sagen, nein, ich möchte gar nicht sein. Jeder Mensch, der heute nachdenkt, weiß, und das ist ja die Geschichte des Menschseins in der Bibel, wir werden nicht sein wie Gott, diese Fähigkeit haben wir nicht. Warum ist das aber für die Frau und für den Mann so reizvoll, wie Gott zu sein? Denn wenn wir heute nachdenken, wir können ja heute sagen, als gebildete Bibelmenschen, wir sind dankbar, nicht Gott, wie Gott zu sein, wesensnah. Das überfordert uns ja. Wir wissen doch, dass wir zerbrechlich sind. Wir sind alle zerbrechliche Wesen und wir werden alle das Zeitliche sehen. Alle. Alle 8 Milliarden Menschen. Keiner wird den Tod überleben. Warum verstehen diese Menschen nicht, dass es Gottes Wille ist, in einer Endlichkeit zu sein, die für uns gut ist? Ich meine, bevor die Schlange das aussprach, haben die Menschen das ja akzeptiert. Es war überhaupt gar kein Drang da. Was ist daran so verführerisch? Und das ist ja nach wie vor das Thema in der Menschheit. Obwohl wir wissen, dass wir nicht wie Gott sein können, ist das Bestreben natürlich immer noch da. Jeder Mensch versucht ja, insbesondere Agitatoren und Diktatoren, hinauszustrecken, über sich selbst und Gott zu spielen. Was ist daran so verführerisch?
Was ist daran so verführerisch? Ja. Mir ist ein Gedanke gekommen, dass Adam und Eva das gar nicht verinnerlicht haben, oder Adam hat nicht die Eva unterwiesen, was Gott ihm gesagt hat, dass sie schon den Baum essen sollen. Also die Menschen sind dafür geschaffen, nicht nur mit Gott kommunizieren, sondern auch untereinander.
Richtig, genau. Und jetzt sind wir an dem wichtigen Punkt. Das heißt, nicht wie Gott sein, heißt Grenzen akzeptieren. Wir notieren. Albert, nicht wie Gott sein, was die Schlange ja nicht ausspricht, heißt, ich akzeptiere Grenzen. Es gibt eine Grenze, die dann bedeutet, von diesem Baum dürft ihr nicht essen, selbst wenn wir es nicht verstehen. Gott gibt keine Begründung. Die Begründung ist nicht ausgesprochen. Es heißt nur, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr sterben. Es wird nicht begründet, was an dem Baum lebensgefährlich ist. Muss Gott ja nicht tun. Gott muss sich nicht für uns rechtfertigen. Gott muss sich nicht ausweisen. Aber der Mensch in Gestalt der Schlange, die ihn ja manipuliert, die etwas Menschliches verkörpert, diese Frau Schlange, Herr Schlangerich in dem Fall, meldet sich an den Menschen. Der Mensch ist nicht mehr in der Lage, Nein zu sagen. Gott hat eine Regel aufgestellt und wir sind Kinder Gottes. Wir sind von Gott geschaffen. Adam wusste ja, dass er aus der Eva erschaffen wurde. Eva wusste, dass sie aus Adam erschaffen wurde und Adam wusste, dass sie aus Klumpen Erde erschaffen wurde. Das ist ja vorher alles ausgesprochen. Das heißt, beide Wesen und alle Tiere, die ein Minimalbewusstsein hatten, oder von Menschen gepflegt wurden, wussten, es gibt einen Schöpfer, notieren wir, und es gibt die Geschöpfe. Das war allen bekannt, in den ersten beiden Kapiteln der Bibel steht es. Das heißt, sie wussten, es gibt den Schöpfer, Adonai, Gott, er erschafft den Menschen aus Erde, denn aus der Erde bist du und zur Erde kehrst du zurück. Und aus der Rippe, aus der sogenannten Rippe, aus der Seite streng genommen, der Eva, des Mannes wird die Frau geschaffen. Beide sind sich bewusst, dazu gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass sie Geschöpfe sind und nicht der Schöpfer. Warum dann diese Unfähigkeit, das ist unser Thema, die Unfähigkeit, die Grenzen, die wir haben, zu akzeptieren, das führt uns in das Mysterium von Böse hinein. Ich will es jetzt schon beim Namen nennen. Das Böse ist die Unfähigkeit, unsere Begrenztheit zu akzeptieren, Norbert. Wir notieren, das Böse ist die Unfähigkeit, die Widerständigkeit in uns, unsere Begrenztheit, unsere Endlichkeit zu akzeptieren und damit zu leben und in Dankbarkeit und Freude zu leben. Denn beide wissen sehr wohl, sowohl Adam als auch Chava, Adam und Eva, dass sie begrenzte, geschaffene Wesen sind. Gott hat das ausdrücklich ausgesprochen. Auch alle Tiere wissen das, in Anführungszeichen wissen. In ihrem tierischen Bewusstsein ist natürlich verankert, das steht in beiden Kapiteln, sie wurden geschaffen durch Gottes Wort. Gott spricht und es wird dieses Tier und es werden die Vögel und es wird Wasser und es wird Himmel und es wird Tag und Nacht. Gott ist der Schöpfer und alles wird durch Gottes Schöpfungswort. Das heißt, alle wissen sehr wohl, dass es einen Hausherrn gibt, einen Hausmeister, der alles im Griff hat. Und warum dann nicht die Demut, diesem Willen des Gottes, des Schöpfergottes, sich unterzuordnen, ohne zu hinterfragen und ohne zu rebellieren und ohne zu manipulieren? Die Frau hätte natürlich sagen müssen, Schlangericht, du kannst mir erzählen, was du willst, das interessiert mich nicht. Ich möchte, dass wir dieses Wort Gottes akzeptieren. Selbst wenn die Schlange es nicht direkt von Gott bekam, sie hätte ja ihren Mann hinzuziehen können. Und selbst der Mann hätte ja noch, bevor er zur Frucht griff, sagen müssen, meine liebe Frau, das wirst du nicht tun, denn ich habe von Gott vor 10 Minuten, vor einer Viertelstunde gehört, dass wir dieses Baum, Fruchtstück unter keinen Umständen essen dürfen. Warum ist der Mann so ein Versager? Warum ist die Frau, das ist ja der Mensch schlechthin, so ein Versager, dass beide nicht in der Lage sind, das göttliche Gebot in den Vordergrund zu rücken, vorgeht wie der Intellektualisierung, Elmar. Das ist das Problem. Das heißt, wir sehen, um es jetzt noch viel schärfer auszudrücken, der Mensch neigt dazu, Manipulation zu einem Gott zu machen, den eigenen Verstand zu Gott zu erklären. Ich wiederhole, Elmar und die anderen, der Mensch, der erste Mensch, da ist noch keine Rede von Jude, der Mensch neigt dazu, die manipulativen Kräfte des Intellekts, wir könnten doch und wir sollten doch mal ausprobieren, unsere Grenzen ausreizen, das ist ja heute so ein Modewort, das führt aber nichts zu nichts. Das heißt, der Mensch neigt dazu, zu manipulieren mit Hilfe von Intellekt und den Intellekt selbst zu Gott zu machen. Sie machen sich einen neuen Gott und das ist der falsche Intellekt, Helmer. Dieses intellektuelle Verdrehen dessen, was Gott eindeutig, einmalig ausgesprochen hat, ist das Problem, und das führt uns in das Mysterium des Bösen hinein. Das Böse ist, wenn du nicht bereit bist, die Herrschaft Gottes, die Autorität Gottes als unabdingbar zu akzeptieren. Wenn du manipulierst oder wenn du einen anderen Gott dir machst nach deinem Denken, nämlich den Gott deines Denkens, den Gott deines queren Denkens. Das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr dabei. Der Mensch ist nicht bereit, das Edikt Gottes, das Wort Gottes, notieren wir, in den Vordergrund zu stellen, vor allen anderen Abwägungen, vor allen anderen Überlegungen, die in Frage kommen. Und diese Überlegungen, diese manipulativen Überlegungen, hätten nicht stattfinden müssen. Oder die Frau und der Mann hätten durchaus, Christine, sagen müssen, vermitteln müssen, verlautbaren müssen, unter keinen Umständen essen wir davon. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Überhaupt nicht in Frage. Diese intellektuelle Auseinandersetzung hätte gar nicht stattfinden dürfen, weil Gott dazu ja nicht eingeladen hat. Wenn Gott gewollt hätte, dass es zu einem Gespräch gekommen wäre über den Sinn dieses Gebots oder über den Zugriff zu der Frucht, hätte Gott ja selbst gesagt, wisst ihr was, Adam und Eva, Adam und Chava, komm, wir sprechen darüber, fragt mich mal, warum ich das Gebot erlassen habe. Das will Gott nicht. Und interessanterweise ist ja der Mensch in Gestalt von Mann und Frau ja bereit, bevor die Schlange kommt, bereit, dieses Gebot zu akzeptieren. Es entsteht ja noch am Kapitel 2, am Ende von Kapitel 2, als die beiden Bäume vorgestellt werden, noch überhaupt keine Spannung. Das heißt, zunächst mal ist ja die Bereitschaft da, Helmer, das Gebot bedingungslos, so wie Gott es wünscht, zu akzeptieren und sich ihm unterzuordnen. Erst als diese Schlange, diese Kraft, diese besondere intellektuelle Kraft, die Schlange steht für eine suggerierende Kraft in uns, erst als diese Kraft kommt und sich Raum verschafft durch Verdrehungen, durch Pervertierungen kommt der Mensch ins Grübeln, ins Zweifeln und vergisst seine ursprüngliche Bereitschaft der Unterordnung. Diese ursprüngliche Bereitschaft war ja da, nur sie ist auf einmal völlig untergraben durch diese manipulativen Kräfte der Schlange. Helma, leuchtet dir das ein? Frau Helma?
Ja, ich muss den Ton gerade einschalten. Ja, klar.
Ja?
Ich sehe das ja Tag für Tag in meinem Leben und im Leben vieler anderer Menschen. Und gerade in Deutschland, wo so viel Geschwurgel wieder erzählt wird. Man muss nachdenken über die Argumente. Aber dann eben das rausfinden, wohin gehe ich? Gehe ich rechts, gehe ich links? Sage ich nein, sage ich ja?
Richtig.
Na, das ist ja unser täglicher Kampf, den wir haben.
Ja, ja, genau. Und das führt uns gut, dass du das Stichwort Nein nennst. Adam und Eva, Adam und Chava hätten aussprechen müssen, nein, das geht unter keinen Umständen. Es gibt in diesem Aspekt keine Diskussionsgrundlage. Denn, verstehst du, und liebe Freunde und Freundinnen weltweit, Gott hat diese Regel festgelegt und diese ist unabdingbar. Gott hat ja keinen Raum geöffnet dafür, dass diese Regel unterbunden werden kann. Gott hat diese Regel ausgesprochen und beide waren ja bereit, diese Regel zu akzeptieren. Und auf einmal kommt die Schlange und manipuliert sie. Und der Punkt des Bösen besteht darin, dass der Mensch nicht in der Lage ist, diese Unabdingbarkeit, nenne ich sie, diese Unabdingbarkeit zu respektieren. Diese Unabdingbarkeit ist elementar. Gott hat eine Regel festgelegt und diese Regel darf nicht unterbunden werden. Und dazu waren die Menschen ja bereit. Warum können sie das nicht durchhalten? Warum gewinnt auf einmal das Zweifeln, notieren wir? Zweifel hat ja mit zwei zu tun. Und zwei ist ja das Thema dieses Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse. Da steckt ja die zwei drin. Diese Zweiheit, diese Geteiltheit, diese Gezweiheit, die führt den Menschen in sein Unglück. Und sobald sie, wie gesagt, von dieser Frucht essen, sind sie getrennt von sich selbst. Die Spannung zwischen Mann und Frau entsteht. Der Mann delegiert die Schuld an seine Frau, anstatt dass er selbst sagt, traurigerweise, natürlich war das meine Schuld. Ich hätte meine Frau besser informieren müssen. Ich habe selbst zu der Frucht gegriffen. Warum tue ich das? Warum halte ich mich nicht zurück? Und die Frau sagt, ich habe nichts getan. Der Schlangerich, dieses Tier, das intelligent ist, das mich manipuliert hat, das mich nicht informiert hat, das mich nicht hat gut sprechen lassen. Es entsteht ein Distanzierungsprozess, ein entsetzlicher Distanzierungsprozess und ein Prozess, ich möchte sogar ihn deutlich beim Namen nennen für uns alle heute, der Entmenschlichung. Notieren wir das bitte, Helma und alle anderen. Ein Prozess der Dehumanisierung. Dehumanisierung, der Entmenschlichung. Das heißt, beide waren auf einem so hohen menschlichen Niveau, notieren wir. Beide, Mann und Frau, Adam und Eva, Adam und Chava, waren auf einem so hohen menschlichen Niveau der Unterordnungswilligkeit, bevor diese Schlangenkraft in ihnen so mächtig wurde, die Schlange ist ja ein Anteil von ihnen, dass sie nicht mehr in der Lage waren, ihre ursprüngliche menschliche Größe, ihre menschliche Erhabenheit, mit der sie ja von Gott ausgestattet sind, zu behalten. Und das, jetzt kommt nämlich der Punkt, den ich unbedingt erwähnen möchte, Albert, für unser Thema, das, was sie angeblich groß machen soll. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet positioniert sein in der Nähe Gottes. Ihr werdet göttliche Kräfte haben. Ihr werdet Wesensnähe zu Gott haben. Das bringt sie in eine Stufe, die sie noch geringer macht, als sie je vorher waren. Ich wiederhole, Albert. Das, was die Schlange ausdrückt, hat sich nicht nur nicht bewahrheitet, sondern im Gegenteil. Es stürzt sie in einen Abgrund, in einen seelischen Abgrund, der vorher nicht der Fall war. Das heißt, die Schlange hat von A bis Z gelogen. Und fantasiert. Es setzt sich nicht ein. Der Mensch bekommt keine Erkenntnis zu gewinnen, der ihn bereichert, der ihm das Gefühl gibt, jetzt werde ich noch göttlicher sein, als ich war. Im Gegenteil. Sie schämen sich ob des nackten Körpers, der für sie keine Grundlage zur Scham war. Sie delegieren Schuld aufeinander. Es ist keine Liebe mehr da. Es ist keine Nähe mehr da. Sie verlieren das Paradies. Sie werden aus dem Paradies entlassen. Die Tragödie der Kämpfe und des Neids und der Missgunst und der Vergewaltigung und der Schändungen und der Judenvernichtung und der Frauenvergewaltigung, all das entsteht ja durch den Vertreibungsvorgang aus dem Paradies. Das heißt, es hat sich überhaupt nicht gelohnt, auch deutlich ausgesprochen, auf die Schlange zu hören. Nichts tritt ein von dem, was die Schlange tritt. Es tritt nur das Gegenteil ein, nämlich der Entlassung, die Entlassung, der Rauswurf aus diesem schönen Paradies, aus diesem schönen, intakten Zusammensein, in dem sie alle sich nicht schämten, miteinander in Harmonie, in Kooperation waren und wie Gott es ihnen aufschlug in Kapitel 2, den Baum, die Bäume bewässerten und davon lustvoll jeden Tag genießen konnten, wie im berühmten Schlaraffenland. Das Gegenteil tritt ein. Das Gegenteil. Und das erinnert mich natürlich auch, ohne Beispiel zu nennen, Diktaturen und Diktaturen, die ja Menschen immer wieder versprachen, Stichwort das tausendjährige Reich und das Zeitalter des Glücks und der Erfüllung und der Reinigung von fremden Elementen. Und was ist passiert? Das Gegenteil ist passiert. Das heißt, wenn immer wir diktatorisch manipulative Elemente haben, für die die Schlange steht, haben wir es am Ende immer mit Degenerationen und Zerrüttung zu tun. Mit Degeneration und Zerrüttung. Das Gegenteil tritt ein. Und warum? Weil der Mensch nicht in der Lage ist, sich auf Gott, auf Gottes Souveränität und auf Gottes Größe zu beschränken und zu bemessen. Das heißt, wenn Sie sich bewusst gehalten, dass Gott das Wort ausgesprochen hat und dass Gottes Wort gilt, nämlich nicht davon zu essen und im Hintergrund beachten, dass Gott die Autorität hat, eine Spielregel festzulegen, dann wäre das die Tragödie gar nicht passiert. Das heißt, wenn, noch härter ausgedrückt, theologisch für uns alle, wenn Gottes Wort bezweifelt wird, entstellt wird, entzweifelt wird, das heißt entnommen wird aus seinem ursprünglichen Kontext und etwas in uns dem Wort mehr Bedeutung beimessen will, als es ursprünglich hatte, nämlich unseren Intellekt, dann fängt die Tragödie an und das ist das Böse. Das Böse besteht darin, dass wir die Autorität Gottes, die das Gute verkörpert, im wahrsten Sinne des Wortes, der Baum, in Abrede stellt. Das Böse ist, wenn wir nicht in der Lage sind, die Unabdingbarkeit des Wortes Gottes in den Vordergrund stehen zu lassen. Das Wort Gottes steht im Raum, in Gestalt dieses Wortes, in Gestalt des Baums. Und dieses Wort Gottes war eindeutig und verständlich. Und es war überhaupt keinen Grund, dieses Wort Gottes zu übertreten. Es war kein Hungernot da. Die Menschen hatten genug zu essen für die nächsten Millionen von Jahren. Und die Tiere waren in Frieden und die Menschen waren in Frieden und die Mineralien waren in Frieden und die Pflanzen waren in Frieden. Es war ein Zustand von völliger Intaktheit. Es sprach überhaupt keine faktische, keine phänomenologische Notwendigkeit, das Wort Gottes zu missachten und auf negative Gedanken, auf manipulative Intellektualität, die Schlange hier verkörpert, zu hören. Nichts, nichts, außer Undiszipliniertheit, notieren wir bitte, Helma, außer blanker, primitiver Undiszipliniertheit sprach dafür, das Wort Gottes zu brechen. Und das Ende, ein Desaster. 8. Mai 1945. 60 Millionen Tote. 60 Millionen Tote, weil Adolf Hitler ein Reich, ein Volk, ein Führer versprach. Das Gegenteil trat ein. Die Welt leidet heute noch unter Hitler. Oder der stalinistische Völkermord. Stalin wollte seine Bereinigung durchführen, um etwas konkret zu werden. Und was ist das Ende? 30 Millionen Tote am Ende der stalinistischen Reinigung in den 50er Jahren. Überall, wenn Menschen versprechen, denken wir an Ayatollah Khomeini, denken wir an Jugoslawien, die ex-jugoslawische Republik, Milosevic, Slobodan Milosevic, überall versprechen, es wird etwas Gutes kommen, weil ich, der Diktator, es verspreche. Was ist das Ende? Tragödie und Vernichtung ohnegleichen, in größtem Ausmaß. Und hier ist auch eine Vernichtung. Es gab damals nur zwei Menschen, darum konnten nicht mehr Menschen sterben. Aber das Wort Gottes können wir durchaus notieren. Mich fragen Schüler und die rabbinische Diskussion spricht doch darüber. Ist denn das Versprechen Gottes konkret geworden? Ihr werdet sterben. Sie sind ja nicht gestorben. Aber das Vertriebenwerden aus dem Paradies, das ist der Tod. Das ist das Sterben. Wir hätten lebenslänglich im Paradies leben können. Zumindest eine sehr lange Lebensspanne. Und weil wir zu der Frucht greifen und Gott die Konsequenz seinerseits ergreift, und sie sagen ihnen, den Menschen sagt, nee, ihr könnt nicht mehr bleiben, das ist vorbei. Ihr habt mich verletzt, ihr habt meine Regel missachtet, damit habt ihr gezeigt, dass ihr an meiner Autorität zweifelt und dieses Zweifeln, diese Zweiheit bewirkt, dass ihr nicht mehr in der Einheit mit mir hier in diesem Geborgenheitszustand leben könnt. Raus, raus mit euch. Dieses Rausgehen, dieser Rauswurf aus diesem intakten, einheitlichen Sein ist die Tragödie. Ist die Tragödie, ist der Tod, ist das Sterben. So dass Gott sehr wohl recht hat, es gibt ein Sterben, das nicht nur biologisch ist, sondern es gibt ein Sterben, das spirituell ist, Norbert. Das Vertriebenwerden aus dem Paradies, notieren wir. Dieses Gebrochensein, dieses Beschuldigtsein, die Konsequenz, die Gott dem Mann anordnet, im Schweiß deiner Nase musst du arbeiten, die harte Arbeiten. Und die Frau, die unter Schmerz gebären wird und die Schlange, die dann kriechen muss auf dem Boden. Und die Feindschaft, die zwischen Schlange und Mensch entstehen wird, diese drei Konsequenzen, die senkt der Tod, von dem Gott sprach. Das ist der Tod. Dieses Vertriebenwerden aus dem Paradies, dieses Entlassenwerden, dieser Rauswurf ist ein Tod, ist ein sehr schmerzhafter Prozess, den wir hätten uns ersparen können, und zwar deutlich ersparen können, wenn wir eine kleine, ich nenne sie Spielregel, die Gott deutlich und zumutbar, Albert Hammer, aussprach, beachtet hätten. Und das ist das Böse. Das Böse besteht darin, wenn du dich zum Maß aller Dinge machst, wenn du Gottes Autorität mit Hilfe deines mickrigen Mickey-Maus-Intelligenz unterhöhlst, nicht bereit bist, sie bedingungslos stehen zu lassen, wie den Baum, der steht. Der steht, weil er eine Bestandskraft haben soll. Das ist auch die Symbolik des Baums. Das Wort Gottes steht sichtbar und greifbar. Warum muss der Mensch es rütteln und schütteln? Warum muss an dem Wort manipuliert werden? Warum muss das Wort angezweifelt werden? Warum muss denn auf einmal die Sinne, die die Frau hier benannt bekommt, im Vordergrund stehen? Warum kann die Frau nicht ihre Größe bewahren? Mensch, Mann und Frau versagen ja gleichermaßen. Warum kann die Frau nicht ihren Mann rufen und sagen, hör mal zu, darf ich das wirklich machen? Du hast mir doch gestern erzählt, ich darf nicht davon essen. Und nun kommt diese Schlange, diese Verdrehte und will mir sagen, ich darf davon essen. Das heißt, diese Kommunikationsunfähigkeit, diese Begrenztheit, was hat dazu geführt, dass auf einmal das Gespräch nicht erfolgen kann? Beide sind nicht im Gespräch miteinander. Das ist auch eine Konsequenz dieser Zerrissenheit. Die beiden sind zerrissen voneinander. Es ist kein Dialog möglich. Sobald der Intellekt im Vordergrund steht, die manipulative Kraft dieses Intellekts, ist die Beziehung zwischen Mann und Frau zerrüttet. Sie sind nicht mehr im Gespräch miteinander. Der klare Verstand wird ausgehöhlt. Der klare Verstand, der vorher noch präsent war.
Ist der Rauswurf eine Strafe oder eine Konsequenz der Tat?
Ich denke, das kannst du beantworten, Albert. Was denkst du? Ich denke, das kannst du aus meinen
Worten. Ich würde es als Konsequenz der Tat, weil jetzt passen sie da nicht mehr rein. Jetzt geht's nicht mehr.
Ja, genau das ist es, Albert. Warum passen sie doch nicht mehr hinein? Begründe es mal aufgrund meiner Ausführung.
Sie sind einfach nicht mehr in der Lage, mit dem, was ihnen von Gott gegeben wird, richtig umzugehen.
Ja.
Darin zu leben, das passt einfach nicht mehr.
Ja, genau. Das heißt, wenn du jetzt aus dem Zustand Albert aus Königswinter und alle Freunde in YouTube weltweit heute an, wenn du in diesem Raum bist, in diesem inneren Raum, ich rede vom inneren Raum, der den äußeren Raum natürlich vergiftet, in diesem inneren Raum der Einheit mit Gott nicht bist, notieren wir Albert und Christine und alle, wenn wir in diesem Raum nicht mehr sind, dann ist nicht mehr die Basis gegeben, mit Gott zu leben. Das heißt, wenn diese Harmonie nicht mehr besteht, diese Akzeptanz der Spielregeln, dann können wir nicht mehr in diesem äußeren Raum bestehen. Beispiel, einfaches Beispiel aus dem Leben. Wenn du einen Mietvertrag abschließt, Albert, ich miete bei dir Räume an und ich verhalte mich nicht respektvoll dir, dem Hausherrn, gegenüber. Du hast im Mietvertrag mich gebeten, zum Beispiel die Wände nicht zu bemalen. Ich bemale die Wände. Oder du hast mich gebeten, ab 22 Uhr Raumruhe zu gewähren und ich stelle meine Stereoanlage und mein YouTube auf volle Stärke auf von 22 Uhr und ich belästige dich und die Nachbarn. Albert, du wirst mich entlassen, notieren wir bitte schriftlich alle. Du wirst mich entlassen aus dem Raum, weil ich den Vertrag gebrochen habe. Die Kinder, sprich Adam und Eva, sind vertragsbrüchig geworden. Vertragsbruch liegt vor. Es ist kein Zusammenhalt mehr möglich. Die Regeln des Zusammenseins sind gebrochen. Der Respekt vor dem Hausmeister, die Akzeptanz seiner Spielregeln, nämlich ihr achtet meine Autorität. Ich habe den Mietvertrag verletzt. Du hast mich gebeten, etwas zu beachten und ich missachte es. Da ist kein Zusammensein möglich. Im Geschäftsleben würden wir sagen, der Arbeitsvertrag wird aufgelöst, Herr Albert Hammer. Es ist keine fruchtbare Kooperation zwischen uns möglich, wird das heute in schönem Deutsch ausgedrückt. Du wirst entlassen, Albert. Du bist entlassen aus deinem Arbeitsleben. Oder ich bin entlassen aus dem Mietvertrag. Oder die Ehe, eine Ehe wird aufgelöst, weil Mann und Frau nicht mehr den Respekt voreinander haben, nicht mehr die Minimalregeln, die zwischen Mann und Frau bestehen, beachten. Da bricht die Ehe zusammen. Die Ehe ist nicht mehr zu retten. Die Ehe ist kaputt. Gott gibt die Liebe nicht auf. Er flicht ihnen ja die Feigenröcke und begleitet sie und verspricht ihnen, mit ihnen zu sein. Und das flammende Schwert, das heißt das, was vor dem Garten eben positioniert wird, ist ein Garant dafür, dass wir eines Tages zurückkommen werden. Gott gibt den Menschen nicht auf. Aber diese Intimität, notieren wir, diese Intimität, diese Inständigkeit, die ist gebrochen in diesem besonderen Raum, den Gott für uns liebevollerweise vorgesehen hat. Das hätten wir uns ersparen können. Wir hätten uns Krankheit und Elend und Tod und Pflegefälle, all dieses Theater, hätten wir uns komplett ersparen können, wenn wir eine einzige Regel, eine einzige Unterordnungsregel, die Gott aufstellt innerhalb dieses, nennen wir es mal Mietvertrags, Albert, dieses Koexistenzvertrags beachtet. Und das führt zu einer Katastrophe, das führt zur Beendigung dieser besonders innigen Beziehung, die die beiden miteinander haben. Und dennoch ist das Kapitel nicht beendet, das heißt, das Menschsein geht weiter. Und darum will ich unbedingt noch einen Blick werfen auf Kapitel 4, denn da geht das Thema ja weiter. Und jetzt will ich Kapitel 4 nochmal um zwei lesen, denn da geht die Tragödie weiter. Das heißt, wir haben festgestellt, Mann und Frau werden entlassen. Sie sind nicht bereit, die Regel Gottes zu akzeptieren, die Souveränität Gottes. Das Böse besteht darin, dass ich mich widersetze, dass ich mich zum Maß aller Dinge mache, respektive Schlange, mich. Ich will entscheiden, obwohl Gott die Entscheidungshoheit hat. Und das ist die Unterhöhlung des Bösen, des Guten. Das Gute besteht darin, ich wiederhole, Christine, das Gute besteht darin, ich akzeptiere Gottes Souveränität, ich akzeptiere Gottes Hoheit. Und das Böse ist das Gegenstück davon, ich missachte die Hoheit Gottes. Ich deklariere mich zu Gott. Ich bin bereit, über die Grenzen Gottes hinauszugehen. Und diese Ambivalenz, die zerreißt uns. Die zerreißt den Menschen. Das heißt, wir notieren, am Anfang war das Gute sehr wohl da. Bevor wir gleich Kapitel 4 lesen, Christine. Die Ambivalenz ist nun in vollem Maße spürbar. Der Mensch war gut. Gut bedeutet, ich habe die Autorität Gottes akzeptiert. Ich war dankbar. Der Mensch war durchaus dankbar. Die beiden waren glückliche Menschen. Es wird hier in Kapitel 1 und 2 deutlich beschrieben, dass die Tiere sich wohlfühlten, die Pflanzen, die Mineralien, der Mensch. Es gab keinerlei Spannungsgrund, nicht im geringsten. Es gab weder zu viel zu essen noch zu wenig zu essen. Sie hatten keine Krankheiten, es gab keinen Neid, es gab keine Eifersucht. Nichts wird berichtet von Spannungen, die eine begründbare Tatsache liefern könnten für das Missachten des Gebots. Allein der Intellekt, notieren wir Doris, Bessler und alle anderen, der Intellekt, das Manipulative, dieses falsche Denken, könnten wir nicht doch vielleicht Gott spielen? Wäre das nicht wert, lustvoll mal sowas auszuprobieren? Dieses falsche Denken, das führt in den Untergang. Nicht die objektiven Umstände, notieren wir bitte. Nicht die objektiven Umstände führen dazu, sondern dieses falsche Denken, das die Schlange mit einführt. Es könnte ja etwas passieren. Wir könnten das ja mal ausreizen, wir könnten das ja mal probieren. Wie ist es, wenn wir auf Gott nicht hören? Was kann dann passieren? Wie stehen wir dann da? Werden wir dann vielleicht wie Gott sein? Ohne die geringste Grundlage zu haben, dass wir tatsächlich wie Gott werden. Sondern das Gegenteil passiert ja. Wir werden tiefer denn je. Der Mensch fällt in Abgründe, die er vorher nicht hatte. Er wird ja vertrieben aus dem Paradies. Es entsteht Spannung zwischen Mann und Frau. Die Tiere sind nicht mehr gehorsam. Tiere fressen Menschen. Wir haben Fleischeslust bekommen. Nach Kapitel 4, das wir jetzt noch lesen wollen, entsteht der erste Brudermord. Kein tötet Abel um. Kurzum, eine Kette von Verbrechen entsteht. Und das nennt sich dann, wir werden sein wie Gott. Der Preis hat sich nicht gelohnt, Christine. Der Preis war viel zu hoch. Und der Lohn war viel zu gering. Der Gewinn war null. Wir sind abgestürzt in die niedersten Tiefen, sagt die rabbinische Tradition, indem wir nun immer mehr in dieses Nein hineingefallen sind, notieren wir, Helmer. Dieses Nein, dieses nicht sich unterordnen wollen, wurde immer größer in uns, bis es dann zum Mord kommt in Kapitel 4. Und die gesamte Geschichte der Bibel ist eine einzige Folge von Nein an Gott, obwohl Gott uns nicht aufgibt. Gott sei Dank und Lob. Aber die Geschichte der Bibel ist eine Fortsetzung dieses Neins an Gott, dieser Verweigerung der Akzeptanz von Gottes Autorität, die über uns kleinen, süßen, vergänglichen Mäusen steht. Immer wieder erdreistet sich der Mensch, ich möchte mehr sein, als ich bin, obwohl er es nicht schafft. Und je mehr er sich dagegen wehrt, mit Demut seine Grenzen zu akzeptieren, in je konkreten Alter, desto mehr stürzt er in Abgründe, die bis in die Selbstzerstörung reichen. Beispiele habe ich ja vorhin genannt und es gibt ja unzählige andere Beispiele, im Kleinen wie im Großen. Das heißt, das ist das Böse, die Unfähigkeit, meine Grenzen zu respektieren. Und der Mensch kommt in eine Zerrissenheit. Und Gott sagt es ja bei der Entlassung aus dem Tempel, in Anführungszeichen, aus dem Garten Eden. Du wirst im Angesicht deiner Nase, deines Schweißes arbeiten. bis du zur Erde zurückgehst. Du wirst in einer Ambivalenz leben. Die Erde wird dir zwar Fruchtbarkeit geben, aber du musst hart arbeiten. Das war nicht nötig im Paradies. Da mussten sie nicht im Schweiß ihrer Nase arbeiten. Die Frau konnte ohne Schmerzen gebären. Seitdem müssen Frauen mit Schmerzen gebären und müssen auch mit Kind mit Fieber rechnen und mit Tödlichkeit, Todesangst haben und Sterblichkeit der Frau bei der Niederkunft. Das hätten wir uns ersparen können. Das heißt, Gott zieht Konsequenzen aus diesem Ungehorsam. Ich nenne es ja gerne übrigens, wenn Sie aufschreiben, die Juden gehen nicht von der Erbsünde aus, denn es ist ja keine Sünde hier genannt. Die Sünde kommt jetzt bei Kain und Abel. Sünde ist, dass hier noch nicht notieren wird. Es ist nicht die Erbsünde, sondern es ist, ich nenne es der Erbungehorsam. Das ist mein Ausdruck als Ihr Gelehrter. Ich spreche vom Erbungehorsam. Im Judentum sprechen wir nicht von Erbsünde, weil das Wort Sünde ja nicht von Gott genannt wird. Es ist keine Rede von Sünde, sondern von Ungehorsam. Weil wir nicht auf Gott gehorchten, entsteht diese Tragödie, entsteht das Lamassel. Die Sünde, die kommt ins Kapitel 4. Die wollen wir heute noch besprechen. Nämlich, wenn der Mensch seinen Nächsten umbringen will, da sagt ihm Gott, das ist echte Sünde. Darum nennen alle Juden diesen Vorgehen, noch einmal aus Kapitel 3 notieren wir, nicht die Erbsünde, sondern wie ich es nenne, der Erbungehorsam. Diese Unfähigkeit, Gott Gehorsam zu spenden, der ihm gehört, weil er unser Meister ist und wir seine kleinen, braven, süßen Kreaturen sind, die jeden Tag wissen, was es heißt, endlich zu sein. Ein Blick auf unseren Körper, auf die Vergänglichkeit unseres Körpers, auf die Anfälligkeit, muss nur das Reizwort Corona nennen, zeigt uns ja, wie anfällig und wie kaputtgängig wir sind. Ein Wort reicht, Grippe, Parkinson, Alzheimer, Multiple Sklerose, Schüttelfrost, Lungenentzündung. Das zeigt uns ja deutlich, wer wirklich alles kann und wer jeden Tag dankbar sein muss, dass er lebt, gemäß den Regeln, in denen wir geschaffen sind. Das ist diese Unfähigkeit der Unterordnung, des Gehorsams, die führt uns in den Tod und führt uns heraus aus einem glücklichen Zustand, in dem wir hätten alle sein können. Und dann ist der Mord, wie Kapitel 4 uns nun zeigt, unausweichlich. Wer wollte etwas sagen? Ich sehe Daniela Büscher.
Ja. Ich habe noch eine Frage zu dem Vers 15. Das beschäftigt mich immer wieder. Die Feindschaft, wo Gott die Feindschaft setzt, was ja auch in christlichen Geschichten sozusagen immer als eine messianische Deutung gesehen wird. Kannst du uns dazu noch was sagen?
Ja, lies 15 vor.
Feindschaft stelle ich zwischen dich und das Weib, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er stößt dich auf das Haupt, du stößest ihm in die Ferse. Das ist ja Gottes.
Ja, ich weiß. Genau. Gut, dass du das sagst. Die Feindschaft an Daniela Büscher bedeutet, die Schlange ist ja der Intellekt. Das heißt, der Intellekt. Das heißt, es geht nicht hier um Satan. Ich weiß, was du meinst. Jüdisch gesprochen, ich vertrete ja als euer Gelehrter die jüdische Seite, bedeutet es nicht, dass hier der Satan oder Luzifer gemeint ist, sondern die Schlange, die ja männlich ist, bedeutet ja dieser Intellekt. Das heißt, Gott will, dass sowohl mit der Schlange, die als Symbol natürlich steht, die Schlangen, die wir heute kennen, die Giftschlangen in Israel und weltweit, sind ein Symbol für diesen Ungehorsam, für die Verführungskraft dieses Negativen in uns. Aber die wirkliche Feindschaft besteht in uns, nämlich die Spannungsbeziehung zwischen negativem Denken, jüdische Mensch würde sagen, zwischen Yetzer Hara, dem bösen Trieb, dieser bösen Neigung in uns. Das Judentum spricht ja von der sogenannten Zwei-Triebe-Lehre, notieren wir. Von der Zwei-Dränge-Lehre in uns. Das heißt, wir haben in uns, seitdem wir diese Frucht aßen, zwei Bestrebungen. So wie Faust es ja in Goethe sagt, zwei Triebe wohnen acht in meiner Brust. Das heißt, das sind die beiden Neigungen. Das wusste auch Faust, der von Goethe geschrieben wurde. Und Goethe war ja ein guter Judentumskenner. Das heißt, wir haben in uns zwei Neigungen. Eine Neigung will Gott dienen, will gut sein, will die Autorität Gottes akzeptieren. Das ist das Gute im Menschen. Und die andere will, seitdem wir die Frucht aßen und uns nicht beschieden auf unsere Begrenzbarkeit, gegen Gott rebellieren. Das ist diese Schlange in uns, die wir verinnerlicht haben. Das ist ja das Böse, das in uns zur Natur geworden ist. Nicht zur dominierenden, aber zur vorhandenen Natur. Und die Feindschaft bedeutet, dass Gott uns bewusst macht, solange der Messias, der Mashiach nicht kommt, wird dieser Spannungskonflikt, notierst du, Daniela, in uns immer bleiben. Die Spannung, wir müssen in jeder Situation, in jedem Tag, ob in Königswinter oder bei mir in Haifa, jeden Tag darauf aufpassen, welchem Anteil in mir gebe ich die Kraft? Gebe ich dem guten Anteil, der mich unterordnen will unter Gott, oder gebe ich dem bösen Anteil, der Gott rebellieren will, die Oberhand? Diese Feindschaft, diese Spannungsbeziehung zwischen Gut, was bedeutet Unterordnung, und Böse, was bedeutet Überordnung, Überheblichkeit, das ist die wirkliche Feindschaft. Kannst du christlichen Freunden bei dir bitte in Norddeutschland und überall ausrichten. Es geht nicht um Satan und es geht nicht um Luzifer und es geht nicht um Dämonen, sondern es geht darum, was passiert intraseelisch Wie sieht es mit dir aus? Und dieser Konflikt wird uns begleiten. Und den kennt jeder von uns. Mache ich dies so oder mache ich jenes so? Bin ich gut zum Ausländer oder bin ich böse zum Ausländer? Betrüge ich das Finanzamt oder betrüge ich das Finanzamt nicht? Liebe ich den Schwulen oder liebe ich den Schwulen nicht? Gehe ich auf eine Demonstration gegen den oder gehe ich auf eine Demonstration für ihn? Spreche ich schlecht hinter jemandes Rücken oder spreche ich gut hinter jemandes Rücken? Diese permanente Konflikthaftigkeit, Albert, die kennzeichnet die Feindschaft. Daniela, ist das für dich klar geworden?
Ja, das ist schon mit dem Yetzerhara, das hatte ich auch schon gehört.
Der Yetzerhara, noch einmal, also dort für uns alle in YouTube und weltweit ist der böse Drang, das ist dieses negative Denken. Mhm. Dieses negative Verführerische, das die Schlange ja erstmal nicht präsentiert, hat nicht Gott vielleicht doch etwas anderes mit euch gemeint? Gott meint das gar nicht. Dieses Hinterfragen, dieses negative Hinterfragen, dieses in Zweifel stellen, notierst du, Daniela, das ist das Negative in uns. Das ist die Feindschaft, weil sie dieses Denkweise in Feindseligkeit steht zu dem positiven Denken, das wir auch haben und das natürlich immer die Oberhand gewinnen sollte, nämlich sei gut oder Levitikus 19,18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und höre auf Gott und ordne dich Gott unter. Das heißt, dieser permanente Konfliktherzer, der begleitet uns seit dem, wie ich sage, nicht Ursündenvorgang, sondern Urungehorsamvorgang. Seitdem wir diesen Ungehorsam nicht im Griff hatten, haben wir die Furcht ja verinnerlicht und damit haben wir diese Polarität, notieren wir diesen Konflikt in uns, diese, nennen wir es durchaus mal, Zerrissenheit in uns verinnerlicht. Da ist eine Zerrissenheit in uns. Willst du auf Gott hören oder willst du lieber auf dich hören? Willst du lieber den Mammon an, was Jesus auch sagt, der brillante Jude? Du kannst nicht Diener zweier Herren sein, notieren wir kürzer. Du kannst nicht Diener zweier Herren sein, entweder Gott dienen oder dem Mammon. Das heißt, entweder dienst du dem Guten und befolgst Gottes Vorschriften in der Bibel, bist ein guter Mensch, oder bist du ein schmutziger Mensch, ein dreckiger Mensch, ein manipulativer Mensch und dienst dem Bösen. Das ist genau das, was Jesus zuspitzt als Jude, versteht sich. Du kannst nicht zwei Instanzen dienen. Entweder dem Guten, das mit Gott sich verbündet, dass Gottes Regeln in der Heiligen Schrift akzeptiert, oder du dienst dem Bösen. Du kannst nicht beides tun, es geht nicht. Du kannst nicht einerseits betrügerisch sein, andererseits liebevoll sein. Einerseits über jemanden gut sprechen, andererseits dann doch, wenn es dir nicht passt, wenn der andere dir nicht mehr so sympathisch ist, über ihn schlecht sprechen, hinter seinem Rücken. Das geht nicht. Und dieser Konflikt, diese Zerrissenheit, Daniela, wird uns ein Leben lang begleiten, bis Maschiach kommt.
Ja, danke.
Ja, so, ich brauche jetzt noch ein Kapitel, bevor wir enden. Bitte noch das eine Kapitel. Wer hat Martin Buber noch? Wer, außer Tirza und Daniela, hat noch jemand Martin Buber vor sich? Helma, hast du Martin Buber?
Ja, ab wo denn? Ab Menschenhälfte namens Weibes? Ja,
Kapitel 4, bitte. Kapitel 4, 1. Und wer hat noch Martin Buber?
Ich habe hier keine... Buber, ich muss mal gucken, wo der anfängt, weil ich keine Versangaben habe.
Du hast da keine Kapitel. Das fängt an. Der Mensch erkannte Chava sein Weib und ja, sie wurde schwanger und sie gebar den Kain, der sprach und so weiter. Hast du das oder tust du dir das schwer in deiner Bibel?
Nee, ich habe das hier.
Gut, dann Helmer liest einen Satz vor und dann Daniela den nächsten Satz. Wie vorhin im Dialog, damit wir das gut hören und darüber noch ein paar Minuten sprechen.
Der Mensch rief den Namen seines Weibes Chava, Leben, denn sie wurde Mutter alles Lebendigen.
Ja, wohin hast du Martin Buber vor dir, Helma?
Er Gott machte Adam und seinem Weib Röcke aus Fell und kleidete sie.
Wir reden von Kapitel 4, Helma, Kapitel 4. Kapitel 4, da steht, der Mensch erkannte Chava. Hast du diesen Satz, Helma?
Chayin, nee.
Nee, Nummer 4, der Mensch erkannte Chava sein Weib. Hast du das?
Ich suche, hier habe ich es, ja. Okay, der Mensch das erkannte Chava sein Weib, sie wurde schwanger und sie gebar Kayin. Da sprach sie, Kaniti, erworben habe ich mit ihm einen Mann.
Dankeschön, Daniela.
Sie fuhr fort zu gebären, seinen Bruder, den Havel. Abel wurde ein Schafhirt, Kain wurde ein Diener des Ackers.
Nach Verlauf der Tage war's, Chayin brachte von der Frucht des Ackers ihm eine Spende. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Schafe von ihrem Fett.
Er achtete auf Abel und seine Spende.
Auf Kain und seine Spende achtete er nicht.
Ja, du, wenn du die Zahlen nicht hast, Yuval, mein Laptop ist auch gleich alle. Liest du mal bitte zu Ende vor, Helma.
Ja, ich kann weiterlesen.
Mhm. Okay.
Ja, genau du, danke.
Und auch Habel brachte von den Erstlingen seiner Schafe, von ihrem Fett. Er achtete auf Habel und seine Spende. Auf Kain und seine Spende achtete er nicht. Das entflammte Kain sehr und sein Antlitz fiel. Er sprach zu Kain, warum entflammt es dich? Warum ist dein Antlitz gefallen? Ist's nicht so? Meinst du Gutes, trag's hoch. Meinst du nicht Gutes, aber vom Einlass Sünde ein Lagerer nach dir seine Begier, du aber walte ihm ob. Kain sprach zu Habel, seinem Bruder. Aber dann war's, als sie auf dem Felde waren. Kain stand auf wider Habel, seinen Bruder, und tötete ihn. Er sprach zu Kain, wo ist Habel, dein Bruder? Er sprach, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Geblüts deines Bruders schreit zu mir aus dem Acker. Und nun verflucht seist du hinweg vom Acker, der seinen Mund aufmachte, das Geblüt deines Bruders aus seiner Hand zu empfangen. Wenn du den Acker bedienen willst, nicht gibt er dir fortan seine Kraft. Schwank und schweifend musst du auf Erden sein. Kain sprach zu ihm, allzu groß zum Tragen ist meine Verfehlung. Da du vertreibst mich heute vom Antlitz des Ackers, vor deinem Antlitz muss ich mich bergen. Schwank und schweifend muss ich sein auf Erden. So muss es sein. All wer mich findet, tötet mich. Er sprach zu ihm, so denn, all wer Kain tötete, siebenfach würde es geahndet. Jetzt, Moment.
Ja, völlig richtig. Völlig richtig.
Und er legte Kain ein Zeichen an, das ihn unterschlagen lasse, all wer ihn fände. Kain zog von seinem Antlitz hinweg und wurde erst sesshaft im Lande Not, Schweife östlich von Eden. Kain erkannte sein Weib. Sie wurde schwanger und gebar den Hanoch. Er aber wurde Erbauer einer Stadt und rief den Namen der Stadt nach seines Sohnes namens Hanoch.
Bis hier, danke schön. Tirza, bis hier, das ist unser Thema. Ich will noch ein paar Minuten resümieren, was hier passiert. Wir sind in einer guten Phase, ich will noch fortführen. Die Bibel sagt uns, Kapitel 4 und 3 hängen ganz eng miteinander zusammen. Das heißt, der Mensch, haben wir gesagt, ist entlassen aus dem Paradies. Der Engel mit dem feurigen Schwert steht davor. Das heißt, wir haben einen Garant, dass wir eines Tages zurückkehren werden. Ich will kurz notieren, dass der Engel vor dem Paradies bedeutet, es ist ein Hüter. Das heißt, es ist nicht dahingehend zu verstehen, was oft missinterpretiert wird, dass wir nicht mehr hineingehen dürfen. Der Engel garantiert uns, dass wir eines Tages durch die Präsenz dieses feurigen Schwertes zurückkommen werden. Der Weg dorthin ist vorläufig verschlossen. Der Mensch wird gar nicht hineinkommen, weil er gar nicht mehr das Verlangen dazu hat. Dazu ist das Wort Gottes ja viel zu deutlich geworden. Wir können dort nicht mehr. Das habe ich ja eben mit dem Beispiel zum Ausdruck gebracht. Wenn ich einen Mietvertrag mit Albert Helmer in Königswinter habe und ich verletze die Mietregeln, dann bin ich entlassen. Da brauche ich gar nicht versuchen, mit Albert neu zu verhandeln. Wenn ich nicht bereit bin, Alberts Spielregeln der nächtlichen Ruhe zu akzeptieren, ist der Vertrag gestorben. Und ich muss mich gar nicht bemühen. Ich weiß genau, dass Albert mich nicht aufnehmen wird. Da muss Albert gar keine bissigen Hunde vor die Wohnung stellen. Das heißt, dieser Engel notieren wir, ist nicht warnend oder bedrohlich aufgestellt, sondern ist nur ein Zeichen, notieren wir, dass wir eines Tages mit Gottes Hilfe, wenn Messias kommt, der Messias, der Erlöser, wieder hineingeführt werden und dieser Engel uns garantiert, er steht als Hüter da, bis in alle Zeiten, um uns zu symbolisieren, wir kommen zurück, nachdem wir eine Läuterungsphase, die ja jetzt schon Jahrtausende dauert, die in Gottes Hand, hinter uns gebracht haben und gereift sind, um zu Gott zurückzukehren. Und ein ganz wichtiger Satz, das Judentum sagt, die gesamte Geschichte des außerparadiesischen Daseins bedeutet, wir wachsen zurück in diese Einvernehmlichkeit, in der wir ursprünglich waren. Ich wiederhole, die gesamte außerparadiesische, ich müsste sogar sagen, Komödie und Tragödie, in der wir uns befinden, mit allen Höhen und Tiefen, ist ein ganz gewaltiges Bemühen von uns Menschen mit unserem guten Gott, uns hochzuarbeiten in die Verbundenheit, in die Nähe, in das Gute in uns, wodurch wir wieder in das Paradies kommen dürfen eines Tages. Und da das noch nicht der Fall ist, zeigt uns die Bibel den ersten Brudermord in Kapitel 4 als Konsequenz dessen, was passiert ist, weil wir auf Gott nicht gehorcht haben. Das heißt, wir haben es hier mit dem ersten Brudermord zu tun. Abel präsentiert Gott, Kain präsentiert Gott ein Opfer, ein sogenanntes Opfer. Er möchte ihm etwas Gutes bringen. Er hat ein Bedürfnis, mit Gott etwas anzufangen. Und sofort ist eine Spannung da, eine weitere Spannung da, nämlich das Opfer, die Gabe des guten Mannes. Der war ja von Anfang an ein guter Mann. Er hat eine gute Gesinnung gehabt, ohne das Negative zu bezeichnen. Diese gute Gesinnung eines guten Mannes wird verworfen. Und nun entpuppt sich das Böse ebenfalls in diesem Kain. Er zeigt sein wahres Gesicht, in dem das Gute auf einmal fallen gelassen wird und er seinen Bruder tötet, weil dessen Opfer, dessen Gabe, Kains Opfer aus den Tieren, eher akzeptiert wird als seine Gabe, die aus einfachen Früchten bestand. Das heißt, die Bibel will uns zeigen, in Fortsetzung unseres Themas Böse, wenn du nicht bereit bist, mit Gott im Frieden zu leben, lebst du auch mit deinen Mitmenschen nicht in Frieden, Christine. Wir notieren, wenn du mit Gott gebrochen hast, hast du auch mit dem Menschen und mit der gesamten Schöpfung gebrochen. Das heißt, die Beziehung zur gesamten Schöpfung ist kaputt, ist ruiniert. Der Mensch kann nicht mehr mit dem anderen Menschen sprechen. Das erste Bruderpaar auf Erden kann nicht miteinander sprechen, so wie Adam und Eva nicht miteinander sprechen konnten. Sie waren zerrissen voneinander, sie konnten sich nicht mehr berühren, es war kein Austausch mehr möglich, sie werden entlassen. Die Dialogfähigkeit, von der ja Martin Buber immer wieder spricht, ist zerrüttet. Die Dialogfähigkeit, die sehr wahrscheinlich rudimentär angelegt war zwischen Mann und Frau, ist komplett zerrüttet. Sie funktionieren nur noch. Und in die nächste Generation geht es weiter. Das wird die Bibel mit Kapitel 4, das wir eben gehört haben aus dem Munde unserer Freundinnen. Die Dialogfähigkeit ist zerrüttet. Mann und Frau sprechen nicht miteinander nicht und das geben sie weiter. Transgenerationelle Transmission nennt man das. Transgenerationelle Transmission heißt in der Tiefenpsychologie generationsübergreifende, elternübergreifende Weitergabe eines Traumas, nenne ich das als Psychologe, an die nächste Generation. Wir sehen ja, Adam und Eva sprechen nicht miteinander, sind zerrissen. Adam muss im Schweiße seines Angesichts arbeiten, das kannte er nicht. Harte Arbeit ist angesagt. Und Eva muss mit Schmerzen gebären, das Phänomen Schmerz, Leid, Angst, werde ich sterben bei der Niederkunft, werde ich nicht sterben, habe ich nächstes Jahr gesunde Ernte, habe ich keine gesunde Ernte, ist mein Arbeitsplatz gesichert, nicht gesichert, all die Ängste, die uns ja begleiten, Frucht der, im wahrsten Sinne des Wortes, Frucht der Vertreibung aus dem Paradies. Diese bösen, unguten Früchte haben wir uns selbst eingehandelt durch unseren Ungehorsam. Und nun geht es weiter der nächsten Generation. Da kommt es zum Mord. Und hier ist zum ersten Mal die Rede von Sünde. Und darum möchte ich nicht von der Erbsünde im Garten Eden sprechen, sondern hier, als die Sünde gesprochen wird, in Vers 7 haben wir es ja zum ersten Mal zu tun, da warnt ihn ja sogar Gott in Vers 7. Gott sieht ja, dass Adam kein im Begriff ist, seinen Bruder zu töten. Da sagt ihm ja, hör zu, in Vers 6 und 7, warum entflammt es dich? Warum ist dein Antlitz gefallen? Kain, wie gesagt, ist zutiefst betrübt, weil seine Gabe nicht akzeptiert wurde und die Gabe seines Bruders akzeptiert ist. Anstatt dass Kain mit Abel spricht und ihn fragt, hör zu, was hast du Besseres Gott dargebracht? Kann ich von dir lernen? Ich bringe ein weiteres Opfer da, das wird dann Gott gefällig sein. Und Gott sieht sofort, dass da eine Spannung sich aufbaut infolge der elterlichen Konfliktsituation und wendet sich, um Böses abzuwenden, an den Sohn. Und dieser Sohn ist natürlich nicht ansprechbar, weil er verdorben ist. Aber wir achten dennoch auf Vers 6 und 7. Ist's nicht so, meinst du Gutes? Jetzt sind wir wieder beim Thema Gut und Böse. Der Baum des Guten und des Bösen. Meinst du Gutes, trag's hoch. Das heißt, trag dich hoch, das Gute in dir. Meinst du nicht Gutes, das ist das Böse. Vom Einlass ist die Sünde, hier wird zum ersten Mal von Sünde gesprochen in der Bibel, ein Lagerer nach dir seine Begier und du bald ihm auch. Ein ganz wichtiger Satz ist Nummer 4. Gott bemüht sich wieder, setzt sich wirklich ein, um eine tödliche Situation zu deeskalieren, modern Deutsch. Er sieht sofort, dass Kain zu Tode betrübt ist über die nicht angenommene Gabe, wendet sich an diesen Kain, der voller Verbitterung ist und Todesgelüsten, und sagt ihm dazu, ich sehe genau, was ich in dir zusammenbraucht, und ich sage dir, das Böse in dir ist im Begriff, die Oberhand zu gewinnen, Elmar. Das Böse in dir ist im Begriff, die Oberhand zu gewinnen, das ist die Sünde, in der du bereit bist, und nichts, Gott sieht dir alles, deinen Bruder zu töten. Und Gott sagt ihm, tu das nicht. Tu es nicht. Ich empfehle dir, tu es nicht. Das ist das Große an Kapitel 4, Vers 6 und 7. Denn du hast zwar das Böse in dir, das hast du von deinen Eltern mit der berühmten Mutter mich bekommen, du sprichst nicht, du bist egozentrisch, du machst dich zum Maß aller Dinge, ich sehe das genau, was in dir passiert. Du treibst es sogar schlimmer als deine Eltern. Du willst jetzt sogar deinen Bruder umbringen. Deine Eltern haben sich ja nicht umgebracht, aber du willst ja gerade deinen Bruder umbringen. Und ich sage dir, tu es nicht. Mit dem Mord ist kein Problem auf der Welt gelöst. Du hast ein Problem damit, dass deine Gabe von mir nicht gefällig ist. In der rabbinischen Diskussion wird lange darüber gesprochen, warum die Gabe nicht gefällig ist und die Gabe des anderen gefällig ist, weil kein sie mit minderwertiger Ware präsentiert haben soll. Halbherzig, sagt man heute. Halbherzig. Keiner halbherzig. Bedingt durch diese Zerrissenheit deiner Eltern hat er minderwertige Ware, minderwertige Früchte seinem Gott präsentiert. Und Abel seinerseits hat ein gutes Tier geopfert, hat die ersten seiner Weide geliefert. Wir erinnern uns, Kain war ja ein Ackerbauer und Abel war Schafzüchter. Und er bringt Abel hat verstanden, ich bringe die besten Tiere. Er hat eine bessere Gesinnung. Auch eine Spannungsbeziehung. Der eine bringt Gutes, der andere bringt Minderwertiges. Anstatt dass die beiden sich zusammenraufen, anstatt dass Kain Abel befragt, sag mal, was hast du denn getan, was ich nicht getan habe, kann ich von dir lernen, keine Spur. Es entsteht sofort wieder ein Hass, eine Minderwertigkeit und der eine will den anderen töten. Der eine will den anderen töten, will ihn vernichten und meint damit, das Problem gelöst zu haben. Natürlich wird das Problem dadurch immer schlimmer, weil er dadurch zu einem Mörder wird. Das heißt, Gott tritt wieder liebevoll ein. Wieder wie seinerzeit in der obigen Szene und wendet sich an Kain und sagt ihm, hör zu, tu das nicht. Ich sehe, er bietet ihm den Dialog an. Das schönste Geschenk, das Gott uns Menschen anbieten kann, ist der Dialog, das Gespräch. Das heißt, wir sehen auch außerparadiesisch ist Gott mit uns im Gespräch. Gott sucht mit uns den Dialog. Daran arbeiten ja Martin Buber und der große Abraham Joshua Heschel. Zwei große Juden, die immer wieder betonen, Gott sucht das Gespräch mit uns. In jeder Situation ist Gott, obwohl wir so verfehlt haben, mit uns zum Dialog bereit, zum inneren intraseelischen Dialog. Und dennoch Kain bricht den Dialog ab, tötet seinen Bruder und meint damit einen Konflikt zu lösen. Anstatt dass er auf das Wort Gottes hört, suche das Gute in dir. Das Gute heißt, du hebst dich dein Angesicht hoch, sprichst mit mir, Gott, aber Kain hätte ja auch Gott fragen können, sag mal, warum hast du denn das Opfer meines Bruders angenommen? Das hätte Kabel ja gar kein ohne weiteres tun können. Warum hast du sein Opfer angenommen? Warum hast du mein Opfer verworfen? Ich möchte mit dir sprechen. Was habe ich unterlassen? Nichts. Keine Dialogfähigkeit. Dialogunfähigkeit. Und anstatt in den Dialog, den Gott uns ja anbietet, zu treten, geht er auf seinen Bruder los und tötet ihn, obwohl der Bruder völlig unschuldig ist. Da haben wir wieder eine Fehlentwicklung, liebe Freunde und Freundinnen, von Yuval und Albert Hemmer. Die Fehlentwicklung besteht darin, dass wir nicht in die Ursache zurückgehen. Wir suchen Pseudolösungen. Der andere ist schuld, obwohl er gar nichts verbrochen hat. Aber er hat gar nichts verbrochen, hat einfach liebevollere Gaben präsentiert. Und deswegen muss er sterben. Anstatt dass keiner kennt, ich kann ja mit Gott darüber sprechen. Zeig mir, lieber Gott, wie ich eine bessere Gabe dir präsentieren kann. Worin habe ich versagt? Was hätte ich liebevoller tun müssen, damit du dieses mein Opfer akzeptierst? Keine Spur davon. Und das verkettet sich dann weiter. Und Kain tötet ihn, rennt weg. Und Gott tritt in Vers 9 nochmal auf Kain zu und fragt ihn, wo ist Abel, dein Bruder? Ey, Hevel Achira auf Hebräisch. Ey, Hevel Achira. Gott sucht wieder den Dialog, sogar nach dem Mord notiert wird. Nach dem Mord, und das ist die Sünde, die wirkliche Sünde. Gott sucht das Gespräch und Abel flüchtet sich heraus, Kain, Entschuldigung, und sagt, ich weiß nicht, bin ich der Hüter meines Bruders. Diese falschen Ausreden, wiederum diese Zerrissenheit notieren wir. Kain ist nicht mehr dialogfähig. Das Böse hat Macht über ihn, anstatt dass er Macht über das Böse hat. Noch einmal, Kain hat nicht mehr die Kontrolle über das Böse, über die Abneigung, sich Gott unterzuordnen, was wir heute besprochen haben, sondern das Böse hat ihn im Griff. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was die Stange suggerierte, ihr werdet sein wie Gott. Das ist die Illusion, die mit dem einverleibten Apfel, mit dem einverleibten Fruchtgegenstand einherging. Die Illusion, wir könnten uns erlauben, wie Gott zu sein. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind gesunkener denn je unter unsere ursprüngliche Größe, die uns innewohnte, sodass wir zum Mord imstande waren. Und Gott sagt ihm deutlich, die Erde ist nicht mehr bereit, ihn zu tragen. Und dennoch geht Gott wieder auf ihn zu und sagt ihm, dazu, ich gebe das Kainsmal, das auch oft christlicherseits missinterpretiert wird. Das Kainsmal ist ein Schutz für Kain, damit nicht jeder, der ihn sieht, ihn tötet, weil er sich ja damals herumsprach unter den Menschen, die sich dann fortpflanzten. Aha, Kain ist ein Brudermörder, den wollen wir morden. Mit so Menschen wollen wir nichts zu tun haben. Und dieses Kainszeichen ist ein Schutz, denn Gott sagt ja selbst, wer dieses Zeichen, ein bestimmtes Buchstabe, sagt das Judentum, der auf seiner Stirn angebracht war, wer dieses göttliche spirituelle Zeichen sah, kehrte sich von der Idee ab, diesen Kain, diesen Menschenmörder umzubringen. Kain kurzum steht da, zog weg. Kain erkannte zwar eine Frau und zeugte mit ihr ein Kind, aber wir sehen ab Kapitel 4, wenn wir es weiterverfolgen, ist immer mehr Distanzierung von Gott. Der Mensch begegnet nicht mehr Gott. Er geht in seine eigenen Tätigkeiten, er baut Städte, er baut Imperien auf, aber diese Nähe, diese entspannte Nähe und Liebe und Zugehörigkeit, die dem Garten Eden hat, diese unkomplizierte Selbstverständlichkeit einer Beziehung mit Gott, die ist wirklich zerrüttet, ist zerstört. Und die gesamte Geschichte der Bibel, nicht nur unsere beiden heutigen Kapitel im Rahmen unserer Sendung, 3 und 4 in Genesis, sondern die gesamte Geschichte der Bibel, die Sintflut und der Bau des Turms zu Abel und die Tragödie zwischen Josef und seinen Brüdern und Jakob und Esau und des späteren Norden und Südreich, all diese Verfehlungen, von denen uns die Bibel spricht, auch im Zweiten Testament, die Tatsache, dass ein Mann gekreuzigt werden musste, Jesus musste sterben und Juden mussten sterben, alle Tragödien, die uns in der Bibel und in der postbiblischen Zeit berichtet werden, sind nichts weiter als ein Ausbund dieser, wie Martin Buber es nennt, Vergegnung, ich nenne sie sogar Zergegnung, mit Gott. Der Unfähigkeit, Gott als bedingungslos oberste Autorität zu akzeptieren, als bedingungslos höhere Macht, als höhere Autorität zu akzeptieren, die uns zu diktieren hat, wie das Leben funktioniert und der wir nicht zu diktieren haben, wie wir unseren Willen durchsetzen wollen. Das heißt, das Böse verselbstständigt sich. Das Böse bekommt eine immense Kraft in uns, die sogar zum Mord führt, die vom Mord nicht zurückschreckt. Es führt dann zu Völkermord. In der Geschichte von Noah wird uns darüber berichtet, dass die Menschen verdorben waren und sich gegenseitig vernichteten und missbrauchten und schändeten. Die Bibel nimmt ja kein Blatt vor den Mund. Es gibt dann die Generation von Sodom und Gomorra. Nicht nur Juden, sondern der Mensch selbst wird jetzt zu einer, ich möchte nicht sagen zu einer Bestie, sondern zu einem bösen Menschen. Bestien finde ich nicht in Ordnung, weil Tiere ja noch eine Kontrolle über sich haben. Tiere handeln nach Instinkten und wenn die Instinkte befriedigt sind, sind sie losgelöst von ihrem Fressdrang. Darum mag ich es nicht zu sagen, der Mensch wird zur Bestie, sondern der Mensch wird zu der unmenschlichsten Fassung seiner Existenz. Der Mensch wird zur niedrigsten Ausprägung seiner göttlich geplanten Existenz. Nicht wie ein Tier. Das Tier hat Grenzen. Und diese Grenzen wird ein Tier gemäß seiner Instinkte nie überschreiten. Ein Tier begeht keinen Holocaust. Ein Tier begeht keine stalinistischen Morde. Ein Tier vernichtet nicht einen gesamten Stamm wie in Afrika vor 20, 30 Jahren. Ein Tier mordet nicht aus Lust und aus Neid und aus Geiz. Das würde ein Tier nie machen. Ein Tier frisst und wenn es gefressen hat, geht es schlafen. Nichts weiter. Beziehungsweise wenn es sich in seinem Territorium bedroht fühlt, führt es territoriale Abgrenzungskämpfe rein instinktiv und weiter nichts. Da geht es nicht um Ideologien und nicht um blinden, perversen Hass einem anderen Wesen gegenüber. Und das ist die Frucht, wie gesagt, dieses Ungehorsams, dieser Unfähigkeit, Gott oberste Autorität zuzusprechen. Und wenn Gott sagt, ihr esst nicht von dieser Frucht, oder wenn Gott sagt, das ist eine Spielregel unseres Daseins und ihr werdet diese Spielregel nicht missachten aufgrund eures verquerten Denkens, dann hat der Mensch das zu akzeptieren. Wir müssen uns dieser Ordnung des Lebens unterordnen, der Ordnung des Lebens unterordnen, weil es uns dienlich ist. Und wenn wir etwas, um es noch einmal am Ende unserer Sitzung zuzuspitzen, wenn wir etwas zu Gott machen wollen, zum Beispiel unseren Intellekt, eine intellektuelle Vorstellung, ich kann das, ich will experimentieren, auch unser Thema heute Genmanipulation, ich will Gott spielen, ich will in das Genom des Menschen eingreifen und den besten Menschen aller Welten züchten. Wenn der Mensch sich anmaßt, über sich hinausgehen zu wollen, obwohl er genau weiß, dass er ein sterblicher kleiner Furz ist, jeder von uns. Ein kleiner Corona und wir sind weg. Und wir wissen ganz genau, dass wir jeden Tag auf den Tod zusteuern. Wenn wir das nicht berücksichtigen und uns meinen und vermeinen, mehr zu können, als wir tatsächlich können, sind wir im Bösen. Das Böse, notieren wir, ist die Grenzüberschreitung, die Maßlosigkeit, die Unwilligkeit der Unterordnung, die Unterordnungsunwilligkeit. Und das erleben wir permanent in der Bibel, auch natürlich in unserer heutigen Gesellschaft weltweit. Uns nicht unterzuordnen unter der Ordnung, unter den Spielregeln, unter der Hausordnung, die Gott uns vorgibt. Albert, möchtest du zum Schluss noch etwas sagen?
Ja, das war wieder ein Ritt durch die Themen. Da bin ich dann immer am Ende sprachlos und muss das erstmal eine Weile ruhen lassen, lieber Juwan.
Ja, unbedingt. Und vor allem, ich werde die Fassung ins YouTube stellen und ich bitte euch alle ganz, ganz herzlich, hört euch die Fassung mindestens noch zweimal an.
Genau. Deswegen denke ich, ist es wahrscheinlich auch nicht richtig, wenn ich jetzt noch groß was sage. Ich bedanke mich sehr bei dir, lieber Juwal. Und vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der hier noch Fragen hat.
Ja, möchte jemand noch gerne etwas sagen? Ansonsten gibt es ja die Möglichkeit, ich sehe Daniela, Wir können ja doch in unserer Gruppe sprechen. Ihr könnt mir E-Mails schreiben, auch die YouTube-Hörer und YouTube-Hörerinnen. Jederzeit stehe ich zu Gesprächen zur Verfügung. Aber ich denke, wir sollten das wirklich, weil ich durch Gottes Gnade viel heute geben durfte, wirken lassen. Nicht zerreden, sondern wirken lassen. Aber natürlich darf noch der eine oder andere etwas sagen. Zum Beispiel unsere Daniela Bücher.
Ja, ich muss dann ja jetzt immer wieder einschalten. Vielen, vielen Dank, Yuval. Es ist auf alle Fälle bereichernd zu diesem Thema gerade, die eben die Grundlage tatsächlich des ganzen Zerbruchs dieser Welt ist, von dir zu lernen und zu hören und darin sich selbst ja zu überprüfen an jedem Tag und in jedem Gedanken und darin wirklich den Ewigen zu bitten, uns darin zu begegnen und, wie du schon sagst, die Begegnungsfähigkeit wieder neu zu erlernen, zu Gott, zu Mensch, von Mensch zu Mensch.
Danke. Und das möchte ich zum Schluss verstärken, was wir gesagt haben. Noch einmal, wiewohl wir nicht im Paradies sind, wir sind vertrieben, wir sind außerparadiesisch, der Mensch, nicht nur der Jude, der Mensch. Adam war ja Mensch, noch lange kein Jude. Es betrifft uns alle, wir sind alle nicht, auch ich ein Jude und meine Frau und viele große Rabbiner hier in Israel und der israelische Ministerpräsident, alle, Juden, Christen, Moslems, sind alle nicht im Paradies und wir kommen ja alle aus dem Paradies. Und dennoch sagt uns die Bibel in den großen Prophezeiungen, wir werden, das ist ja die Hoffnung von Juden und Christen, wir werden durch den Maschiach, durch den Erlöser, den wir nicht Jesus nennen, Christen nennen ihn Jesus, ich nenne ihn nicht, ich nenne ihn einfach den Gesandten Gottes, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass er einen Namen hat, beziehungsweise dass er schon gekommen ist. Dieser Maschiach, den wir erwarten, wird diese Reparatur, wird diese Verbindung wiederherstellen, die Heilung bewirken. Das haben wir in allen Propheten, die Gewissheit, dass Gott diese Welt nicht aufgibt, sprich sein Experiment, Mensch, nicht aufgibt. Wiewohl er uns züchtigt, natürlich züchtigt er uns, und zwar nicht geringfügig, nicht so knapp. Wir werden gemaßregelt, aber heftigst. Wir müssen nicht das Wort Corona nennen, es gibt ja jeden Tag heftigste Prüfungen, heftigste Reifungsaufgaben, wie ich sie nenne, sowohl zu Zeiten der Bibel auch als auch in der nachbiblischen Zeit, die wir ausgesetzt sind, um zu wachsen. Und noch einmal, damit es mit einem positiven Tenor endet, Albert, unsere heutige wichtige zweistündige Sitzung. Der Mensch ist gefordert zu wachsen. Wir müssen zurückwachsen. Zurückwachsen. Ein großer Freund von mir aus Amerika sagte, es geht nicht darum, hinaufzuwachsen, sondern wie er sagte, growing down, zurückwachsen, hinunterwachsen. Nicht growing up. Sie wissen, das englische Wort für wachsen bedeutet to grow up, hinaufwachsen in größere Höhen. Natürlich ist das einerseits richtig, dass wir immer mehr Intellekt haben wollen, gottgefälligen Intellekt, versteht sich, und immer mehr Erkenntnisse über die Welt und Beziehung zu Gott. Aber dieser Professor, mit dem ich in Amerika in Cincinnati sprach vor Jahren, sagte mir, you have a lot to do with growing down. It's not so important to grow up as much as to grow down to your innermost depth in order to discover your godliness, God within you. Das heißt zu Deutsch, es geht nicht primär darum, dass wir hinaufwachsen, sagt er, sondern hinunterwachsen, hineinwachsen, beziehungsweise hinunterwachsen in etwas, das in uns ursprünglich da war, bevor wir von dieser Schlange, sprich bevor wir von diesem Intellekt, von diesem zweifelnden Intellekt, von diesem bohrenden, rebellischen Intellekt befallen wurden. Und wenn wir zurückkommen zu dieser Naivität, zu dieser Unschuld, die uns ja wie Kindern innewohnt, Daniela und alle anderen, dann sind wir befähigt, wieder ins Paradies, das Gott uns ja durch den Engel bereithält, zurückzukehren. Das heißt, dieses Growing Down, hinunterkommen in diesen Anfang, in dem wir ja waren, in dem Adam und Eva ja waren, bevor sie manipuliert wurden, diese unschuldige Nacktheit und diese unschuldige Kommunikation, in der die Menschen mit Gott entspannt umgingen und gar kein Verlangen nach Tieren haben, Tieren, die sie aßen, sondern miteinander umgingen und der Löwe nicht Menschen zerreißen wollte und die Schlange ein friedliches Tier war, bevor sie ihren Maul öffnete und wir verführt wurden. In diesen Zustand müssen wir zurückwachsen, entweder hinaufwachsen oder, wie der Professor sagt, hinunter, zurückkommen in diese kindliche Unschuld. Diese Gewissheit verspricht uns der Bibel. In allen Propheten lesen wir, dass Gott uns am Ende der Tage, das ist ja das Thema der Eschatologie, das Ende der Tage, das wir ja alle erwarten, Christen und Juden, dieses Ende der Tage ist uns, das ist unser Glaubensgut, gegeben. Alle Propheten und Jesus natürlich auch, der für mich ein Prophet war, versprechen uns, es wird ein Tag kommen, an dem die Erlösung uns bevorsteht, an dem wir wieder, Sie kennen ja das berühmte Wort von Jesaja 11, in dem Wolf und Schaf und Löwe und Ziege miteinander weiden werden. Das sind ja lauter Bilder, die uns zeigen, wir werden, so Gott will, wieder Waffen mit so Flugscharen umschmieden. Wir werden uns nicht mehr zerreißen. Wir werden uns nicht mehr befeinden, sondern wir kommen zurück, durch unsere Bereitschaft natürlich auf unser Ego zu verzichten, zurück in diesen Urgehorsam. Großen Dank, lieber Albert und alle Freunde und Freundinnen.
Dem kann ich nur noch ein lautes Baruch Hashem dazufügen.
Danke, Albert.
Todarba.
Danke, danke.
Danke. Es waren zwei ganz große Stunden, die sind verflogen wie im Nu. Ich bin in Haifa, eine Stunde vor euch. Und es war eine riesige Bereicherung für dich. Sehr, sehr dankbar bin. Ich werde das YouTube vorbereiten. Und ich danke allen, die heute mitwirkten und die sich Aufzeichnungen machen. Großen Dank von Yuval und Deborah aus Israel.
Alles Gute.
Vielen Dank.
Laila Tov. Laila Tov und Shalom.
Laila Tov, Shalom.